Buh, sollte man nicht sagen, während man in der Flughafenschlange auf seinen Sitzplatz wartet. Aber wir haben erst den 24. Mai, deswegen wird eh keiner von euch fliegen, demnächst vermutlich. Max kann mittlerweile Losing My Religion auf Gitarre spielen. Und dieser Song begleitet uns jetzt durchs Intro. Herzlich willkommen bei Wilma Quatschen, den ultimativen Podcast für Podcasts. Das war Quatsch. Egal, es ist Sonntag, Wetter ist grundsolide. Mehr kann ich nicht beitragen. Jeder sitzt für sich, für uns alle in unserer Quarantänehöhle. Und wir freuen uns, wieder hier zu sein und einfach mal wieder loszuquatschen.
Wusstest du, dass das hier der gehörlosen Applaus ist?
Echt?
Ich dachte, der geht beide so. Hände nach oben und dann so.
Vielleicht ist es boah, auch nicht. Ich, ja. Alter, ich bin richtig durchgedreht. App Store, okay. Ich gucke ja immer so alle paar Tage mal rein, was ist in den, in den Charts und was gibt's Neues. Und dann sehe ich so eine Kategorie, lerne Gebärdensprache. Ich so, ah, praktisch. Aber jetzt war kein Use Case so, aber man weiß ja nie. Hey. Irgendwann kann man irgendwen damit beeindrucken.
Ich habe auch eine Woche Spanisch gelernt. Gemacht.
So, genau. Dann guck ich so, swipe ich so die Apps durch und dann sehe ich so, oh, die ist gut bewertet. 239,99 €.
What?
Ich so, okay. Und dann dachte ich so, okay, was kann diese App? Warum ist sie so teuer? Mach doch ein Monatsabo draus.
Keine kommt Ahnung. Da jemand von dir nach Hause, kommt da jemand zu dir nach Hause und bringt dir das bei?
So für 200 €. Oh, meine Erwartungshaltung bei dem Preis, aber ich weiß es nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken, weil ich war verstört. Aber jeder, der es nachgucken kann, kann das tun. Ich hatte da kein Lust mehr drauf irgendwann.
Crazy. Das ist echt, wie war das nochmal? Gab es hier auch mal so eine App, so Only the Rich Buy, und die konnte gar nichts und die hat irgendwie 1 Million gekostet? Nee, wie teuer war die?
Die hatte, 9000, ich glaube, den Höchstpreis, $999.
Ah, 900,
okay. Wurde 17 Mal gedownloadet und davon gab es, glaube ich, 6 Rückgaben über Apple.
Okay.
Also, für eine App nichts. Ja. Konnte trotzdem noch einen Zehner gemacht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eine App, die können ja sogar wir programmieren, richtig? Das ist ja dann einfach nur, du haust dir holst dir so ein Kit und da baust du dann irgendwie ein kurzes Bild nach vorne und das war's schon. Ne? Gibt's ja so Anleitungen wahrscheinlich. Ne?
Apropos Crazy. Programmieren.
Ja.
Wir müssen wieder.
Was brauchst du? Werden. Kein Problem.
Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe die letzten, sagen wir, 1,5 Wochen, habe ich mir auf Netflix eine Doku angezogen.
Mhm.
Die hieß oder heißt immer noch Abstract. Mhm. Und in der Doku wird quasi pro Folge immer ein super bekannter oder eine bekannte Künstlerin genommen, die auf dem jeweiligen Fachgebiet super krass ist. Also die Koryphäe im Bereich. Jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Architektur, Wohnungsdesign, wie nennt man das?
Interior. Inneneinrichtung,
keine Ahnung. Inneneinrichtung, so Möbel. Dann Grafikdesign, hier Typografie, dann keine Ahnung. Stell dir irgendwas vor, wo man was sieht und dafür gibt es immer einen Fachbereich für. So.
Aber wir reden jetzt nur von so visueller, künstlerischer Sache in irgendeiner Form. Jetzt kein nicht irgendwie Ed Sheeran für Musik. Nee,
also schon aufs Auge bezogen. Ja. Und zwei Dinge. Erstens war das super spannend, weil ich über manche Sachen noch nie so nachgedacht habe und mir dann so ein Aha-Moment kam. Ich dachte mir, boah, krass. So beschäftigt man sich also mit Schriftarten. Und
gib mir mal ein Beispiel. Also erzähl mir das ein bisschen visueller, damit ich mir das vorstellen kann. Weil bis jetzt, ich weiß gar nicht, sitzt da einer, der erzählt eine Stunde lang darüber oder sind es coole Bilder und irgendwer redet drüber oder.
Ich zeige jetzt gerade eine Dankeskarte. So.
Ja.
Und dann fing das damit an. Also, die haben erstmal so eine Person vorgestellt, die entsprechend halt krass ist auf dem Gebiet. So, das war immer so das Intro von jeder Episode. Mhm. Und dann fangen die an und erzählen, ja, wie ist die Person dazu gekommen, also ein bisschen historischen Background, so ein bisschen zur Person selbst. Und dann fangen die an zu erklären, warum es quasi so ein krasses Gebiet ist, also die gerade unterwegs sind. Beispiel bei der Typografie war, hey, es gibt so viele tausend Schriftarten. Und da haben die erklärt, was das für einen Einfluss hat auf Menschen, je nachdem, was für eine Schriftart sie lesen, was es da für Unterschiede gibt, was für Feinheiten man da achten kann und was das für einen Effekt hat auf den der das da liest. Und dann haben sie so ein bisschen.
Wurde da auch erwähnt, dass das einen Einfluss auf Lehrer hat, weil viele Schülerinnen besonders gerade das, ja auch so Handwriting und Handlettering und so ist ja gerade so voll trendy und ich habe das Gefühl, immer so, die Klausurüberschriften sind dann auch immer so und dann denke ich mir immer, hättest du die 10 Minuten mal in die Klausur gesteckt? Nein, Quatsch. Ja. Das geht ja mega schnell bei denen.
Aber das ist jetzt, da haben die auch so ein bisschen erklärt, dass durch dieses, digitale irgendwas und das Internet an sich quasi so eine Explosion stattgefunden hat, weil du hast ja super viele Webseiten, Apps und so weiter und die versuchen ja alle über ihre Schrift irgendwie ihre Identität mit aufzubauen und irgendwann mal war es dann so, dass die erzählt haben, hey, guck mal, wir haben eine bestimmte Schriftart designt für ein Museum und du musst nicht mal einen Inhalt du musst nicht mal einen Inhalt lesen, du erkennst nur von weitem, ah, das ist dieses Museum, weil die Schrift so prägnant ist. Und,
Achso, ich dachte, und die Schrift verrät dir im Prinzip auch fast schon, dass es vielleicht ein Museum ist. Weißt du, so nach dem Motto,
auch das,
so
auch
Times
das,
New Roman ist ja auch so eine eher Schrift, wo ich mir vorstellen könnte, okay, die würde ich mit sowas Antikem irgendwie vielleicht so, und Areal ist wieder anders. Man verbindet ja, ja, witzig, ja, stimmt, man verbindet ja irgendwie da Gefühle, Bilder irgendwie mit so Schriften,
genau das, wenn
man
drüber nachdenkt. Genau das,
ja, interessant.
Meinten die auch so, hey, wie die so rangehen an so Probleme, weil die bekommen einen Auftrag und das heißt dann, entwirf eine Schrift für das Museum XY. Und da hatten die dieses Guggenheim-Museum mal als Beispiel genommen. Wenn man sich das so vorstellt, man kommt halt rein in das Museum und das ist erstmal so ein Mini-Eingang, der ist so voll klein. Und wenn du drin bist, ist es auf einmal so ein richtig großer, offener Raum mit so einer mit so einem spiralförmigen Aufgang, dass du über hochgehen kannst. Und du hast so oben halt so ein Glasdach und dann hast du halt voll viel Platz einfach. Und dann sind die darüber
gekommen. Das erste Buchstabe der Schrift war immer sehr klein und es wurde immer größer.
Ja, das war tatsächlich so Ideen, die so gesponnen haben. Da haben die gezeigt, was sie für eine Reise durchgegangen sind, von wegen, lass uns das mal probieren und die Schrift. Und am Ende sind die halt bei einer Schrift gelandet, die quasi das gleiche Gefühl zum Ausdruck bringt. Also sehr, sehr viel Platz, sehr clean, so ganz wie, also quasi wie die Identität dieses Museums oder dieses Ausstellungsraums halt auch war. Und das fand ich so, weiß ich nicht, spannend, weil wann hast du sonst Berührungspunkte mit so detaillierten, also mit so spezifischen Themen, denen du selbst als normaler Mensch wahrscheinlich niemals in Berührung kommen würdest.
Klar. Jeder weiß, Comic Sans nutzt nur noch Opfer, so. Aber wir wissen nicht, was da alles hintersteckt. Genau, ja. Oder Provokateure. So. Aber ja, stimmt, wenn man dann so ein bisschen, ist ja eigentlich immer so, wenn man sich in ein bestimmtes Thema mehr reinfuchst, mehr versucht zu verstehen, warum Leute da Leidenschaft für haben, auf einmal ist es halt mega spannend. Ich habe mir letztens 3 Stunden Schachweltmeisterschaft angeguckt. Frag mich nicht, warum. Ich kann Schach spielen, ich verstehe die Regeln, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Partie gewonnen. Ich glaube, es ist immer unentschieden, weil man keinen Bock mehr hat. Keine Ahnung, es ist also, ne, wie man halt Schach spielt, so als Kind. Und auf einmal hatte ich 3 Stunden richtig Spaß daran, weil die einen coolen Kommentator hatten und ich dachte mir so, boah, dann hat er das gemacht und die Rochade und keine Ahnung und der Königstausch und whatever. Das war irgendwie auf einmal interessant bei so einer Nische, wo man eigentlich sonst im Alltag immer sagt, ja, das Langweiligste der Welt. So.
Ja. Ich habe auch tatsächlich an dich denken müssen, jetzt als ich das gesehen habe, weil es gibt eine Episode, dass so eine israelische Künstlerin, die macht Bio-Design.
Ich dachte Beauty-Design und da hast du an mich gedacht.
Was ist Bio-Design, denkt man sich da im ersten Moment.
Ja.
Um ein greifbares Beispiel zu nennen, sie hat so ein Gitter gespannt in einem Foyer, also so, stell dir mal so ein Riesen-Foyer vor so einem Hotel oder so, also so ein Riesenraum, der einfach leer ist. In der Mitte des Raumes war dann so ein Konstrukt halt wie so einfach so eine Kugel aus so einem Gitternetz. Dann hat sie quasi, ich glaube, waren das 10.000, ich weiß es nicht genau, 10.000 Seidenraupen bestellt. Auf www.seidenraupen.com, keine Ahnung, wo man 10.000 Seidenraupen bestellt. Hat die da so draufgesetzt und dann so Futter dran gemacht oder wie auch immer. Und die haben dann angefangen halt das ganze Ding quasi, wie sagt man, mit ihrer, also okay, die haben da so ein Garn, was da rauskommt, ne? Oder so ein Faden. Und das ganze Ding wurde quasi komplett voll gemacht. Am Ende hattest du quasi wie so ein Kokon. Oder wie so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll.
Klingt mega ekelhaft, aber
mega auch ekelhaft,
irgendwie faszinierend.
Aber am Ende sind die Dinger ja dann irgendwie transformiert und zu so ekligen Käfern geworden. Dann hat man die wahrscheinlich verfüttert an irgendwelche Leguan oder so. Ich weiß nicht, was der Lebenszyklus ist, oder die Nahrungskette. Aber auf jeden Fall hat es am Ende quasi ein natürlich produziertes Etwas.
So. Ich dachte, bei Biodesign dachte ich gerade so an, ne, keine Ahnung, du hast Bakterienzellen und designst die. Also, ne, dieses typische
tatsächlich Bioengineering. Wie kann man so Alltagsgegenstände oder Dinge, die wir selber benutzen, also biologisch irgendwie herstellen, also halt mit organischem Material, was dann nachher auch wieder zerfallen kann. Und da hat sie halt voll viele Sachen einfach gezeigt, wo gerade irgendwie, weiß ich, Forschungsarbeiten irgendwie laufen, um halt wegzukommen von Plastik und Co., sondern hinzu, keine Ahnung, wie können wir halt irgendwie die Natur nutzen, um dann irgendwelche coolen Sachen herzustellen.
Ja, voll, genau. Voll crazy. Der Zyniker in mir sagt sofort, Ja, okay, aber die Sachen anzukarren und so weiter und so fort, da, also es klingt schon so, wie soll ich sagen, als wäre es schon eher so ein fancy-fancy-Ding, so ein bisschen, wie du sagst, so künstlermäßig, weil, dass man dann sagt, okay, jeder hat bald den natürlich gewachsenen Seidenspinner-Kokon in seinem Wohnzimmer, weil er sich Seidenraupen hält, die das selber machen, in ihrem eigenen Tempo, mit eigenen individuellen Mustern, kann ich mir irgendwie noch schwer vorstellen. Aber so die Idee, dass man sagt, weil das gibt's ja bei Spinnenweben gefühlt schon ganz lange gab's diese Diskussion, dass man sagt, okay, das sind irgendwie so einzigartige Muster und Spinnenseide, das Robusteste, und wir müssen gucken, wie wir es irgendwie nutzen können. Und gibt's ja bei vielen Tieren, dass die quasi irgendwelche natürlichen Dinge erzeugen. Und wir die nicht nur jetzt zur Nahrungsaufnahme nutzen, sondern auch irgendwie, um Dinge daraus zu produzieren in irgendeiner Form. Ob es jetzt Kerzenwachs ist und whatever. Ich habe jetzt gerade versucht, lange zu reden, um die technischen Störungen zu überbrücken. Sind wir wieder da?
Ja, ne? Bin ich wieder da?
Ja, ich glaube schon.
Ah, Träumchen. Es war so, ich glaube, die machen so zwei Arten von Projekten. Das eine sind diese Ausschau, also diese Dinger, wo die du quasi das Schaufenster hältst, sagst, hier, guck mal, die Aufmerksamkeit wird voll ins gezogen, weil man ist ja klar, dass diese Kugel aus Seidenraupen da irgendwie keinen wirklichen Mehrwert hat, außer halt cool auszusehen und diese Geschichte ist da einfach cool zu erzählen.
Ah, genau, das ist nämlich meine Frage. Ist es quasi Kunst oder wollen die auch, also gib gerne noch ein anderes Beispiel, wenn.
Achso, ich sag mal, der Haupt. Motivator ist tatsächlich das, was du beschreibst, zu sagen, wie können wir gewisse Materialien kreieren, wie können wir halt aus der Natur uns inspirieren lassen, also ein bisschen hier dieses Copy-Paste hier, was hat die Natur gemacht, wie kriegen wir das vielleicht nachgestellt und schön produziert, damit es halt irgendwie nachhaltig ist. Aber um halt quasi so ein bisschen die Awareness dafür zu schaffen, für das Thema und auch Leute zu begeistern und einfach da so ein bisschen auch medienwirksam einfach Aufmerksamkeit zu ziehen, gibt's halt immer diese Ausstellungsstücke, diese Projekte, wo die halt einfach sagen, guck mal, darüber schreibt halt jeder, die ganzen Zeitungen und so weiter, die zerreißen sich das Maul, das gibt uns wiederum Publicity und weiß ich nicht, vielleicht kommen wir dadurch mit irgendeinem tollen Unternehmen in Kontakt und können mit denen gemeinsam was Cooles entwickeln. Und am Ende sind das halt genau die Dinge, die du also beispielhaft skizziert hast mit, wie können wir Spinnenweben für uns nutzbar machen, wie können wir neue Materialien kreieren, die wir dann, weiß ich, in der Textilproduktion oder sonst was nutzen und die dann halt weniger zerstörerisch sind für unseren tollen Planeten.
Ja. Ah, interessant. Aber das ist ja spannend. Wie hieß das jetzt, Biodesign? Weil mein erster Gedanke war halt so Bioengineering. Und dann hast du halt eine Bioengineering und Biodesign, die quasi so parallel laufen in irgendeiner Form. Das eine ist quasi so invasiv, das heißt, du gehst meistens ja in die Organismen rein und versuchst die irgendwie zu engineeren, also irgendwie besser zu machen, umzuwodeln, was auch immer. Und das andere ist halt Design, so wie, das ist so witzig, das ist dieser künstlerische Anspruch, so dieses, okay, wir lassen das, wie es ist, wir wollen das nicht verändern und wir nutzen das und wollen gucken, was daraus irgendwie so natürlich wachsen kann. Das ist so witzig, weil das ja auch so zwei Strömungen gefühlt so in der Biologie so ein bisschen sind, ne? Die einen, die sagen, ja, wir wollen das irgendwie alles optimieren und gucken, was wir Geiles daraus machen können. Und die anderen, die dann vielleicht sagen, okay, wir gucken mal, was machen die von sich aus vielleicht und wie können wir das machen? Und gib mir mehr Seide, dann kann ich mehr produzieren. Ob das alles so nett ist, weiß ich nicht, aber das ist gerade in meinem Kopf zumindest das Bild.
Ja. Das ist so lustig, wie die Themen quasi so irgendwie in meinem Kopf jedenfalls so aus verschiedenen Richtungen gerade auf mich einschlagen. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen vor ein paar Tagen. Da geht's eher
Hast du auch schon wieder aufgehört zu lesen oder liest du das noch?
Ich lese noch, bin aber mittendrin und voll dabei.
Nice.
Kennst du diesen Harari-Typen? Der hat irgendwie Homo Deus geschrieben, irgendwie war eins der bekannteren Dinge jetzt vor ein paar Jahren.
Ja, das hast du mir geschickt mal.
Ja, wahrscheinlich.
Dass du das gelesen hast. Ja.
Der Typ ist selbst halt Historiker und aber denkt quasi auch an morgen und so versucht immer so diese Brücke zu schlagen zwischen, was haben wir aus der Vergangenheit gelernt, was erwartet uns morgen und wie können wir quasi im Morgen irgendwie Dinge besser machen, als es in der Vergangenheit lief. Und da kommt jetzt gerade diese ganze Debatte auf rund um, wie sagt man, diese wirtschaftlichen und politischen Glaubensrichtungen, so würde ich das beschreiben. Also der Kapitalismus. So
pessimistisch, optimistisch. Ach so, okay, ja. Gegen
den Kommunismus, dann gibt es den Neoliberalismus und bla, diese ganzen Strömungen. Und dann halt, bin ich da?
Guckst ja, du ja. Mein Mail-Programm hat gerade meinen Zoom einfach verschoben, weil das Vollbild war und es hat sich gerade so reingedrängt. Ich muss mein Mail zumachen.
Also immer gut. Diese invasiven Apps, die einen immer hin und her schubsen. Übrigens habe ich gelernt, wenn man User-Interface-Design macht, dann sollte man nie dem Nutzer die Kontrolle wegnehmen. Also böses Mail-Programm. Lass Max in Kontrolle.
Vor allem gab es nicht mal eine neue Mail. Es hat einfach nur sich aktualisiert und dachte sich, ich will in den Vordergrund.
Attention.
Genau. Sorry, du warst gerade bei was voll tiefgründigen. Wir sind gerade bei Kommunismus gegen Republikanismus.
Genau, und das war, also damit kommt der so her, ne? So nach dem Motto, ja, guck mal hier, globalisierte Welt, und momentan hat sich quasi der Glaube an die unsichtbare Hand im Markt quasi durchgesetzt, und wir sind quasi, das ist unser bestes Modell, was wir irgendwie kennen. Und da kommt ja auch mit dieser Keule von wegen, aber was ist, wenn wir demnächst noch mehr Internet haben und unsere eigenen Körper designen und anfangen, irgendwie den Menschen zu manipulieren und die ganze Natur, passt das dann noch? Also können wir dann quasi weiterhin darauf hoffen, dass die unsichtbare Hand des Marktes alles reguliert wird?
Oder es ist dann eine sehr sichtbare, artifizielle Hand, die sehr deutlich sagt, ja, oder, du gehst jetzt dahin.
Ja, weil die Grundthese ist ja, naja, das, was schlecht ist, wird eh von der gesamten Masse der Menschen irgendwann rausgekickt aus dem Markt. Und das, was gut ist oder gewollt ist, bleibt halt übrig. Aber was, wenn du halt das gar nicht mehr greifen kannst als Normalsterblicher? Also ich verstehe auch nicht, wie dieses Gen-Editing und so geht. Woher auch?
Ja, und Beispiel, so allein auch beim Markt zu bleiben, ich habe keine Ahnung von den ganzen Markttheorien, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass allein schon dieses personalisierte, gezielte Werbung schalten, hebelt das ja schon so ein bisschen aus, weil dann wird dann bestimmt quasi nicht mehr, was die Allgemeinheit so am meisten kauft, sondern mehr so, wie gut kann ich bestimmte Dinge einschleusen in das Empfehlungssystem für dich? Und wenn ich dir jetzt nicht das Produkt, das irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro kostet, empfehle, sondern dass das 80 Euro kostet, empfehle, und ich bin so gewöhnt daran, mit Empfehlungen zu arbeiten irgendwann, dass ich gar nicht mehr nachgucke und sage, ja, das ist schon das Beste für mich, weil das ist das halt empfohlen, ne? Dann stirbt das andere Produkt, obwohl das vielleicht für 50 Euro, sag ich mal, besser wäre und normalerweise das outperformen würde, wenn alle das quasi offen sehen würden, hier, das. Nur so gerade in meinem Kopf kann das sein, dass das gerade schon so ein bisschen in Kritik steht?
Total, genau, das ist ja so ein bisschen die Sorge auch vor dieser Bubble, die dann pro Individuum entsteht, dass du durch diese ganzen Empfehlungen, die halt für dich auf dich zugeschnitten sind, dass du quasi einfach dem Ganzen ausgeliefert bist, du nur noch das konsumierst am Ende oder das kaufst oder das siehst oder das hörst an Musik, was dir empfohlen wird, und du gar nicht mehr aus diesem Loop rauskommst, weil so ein bisschen, weil du quasi wie in einer Matrix halt, du hängst in deiner eigenen Welt und bist so umgeben von Spotify, Google und Co., die dir einfach sagen, was gut für dich ist. Und da wollte ich so die Grundfrage, naja, brauchen wir nicht ein neues Wirtschaftssystem auch, um damit klarzukommen? Und da war auch so, der Haupttreiber war gar nicht diese Empfehlungssysteme, die wir heute kennen, aus dem Amazon-Kontext oder so, sondern eher, naja, was ist, wenn wir dann auf das Individuum schauen, was so die alle biologischen Aspekte angeht? Beispiel, wenn wir heute sagen, mir geht's gut, ich bin nicht krank, ich bin gesund. Dann liegt das ja auch wahrscheinlich daran, dass wir viele Sachen, die gerade unserem Körper passieren, gar nicht greifen können, gar nicht bewerten können. Du hast ja keinen 24/7 Krebs- oder Corona-Test, der permanent läuft und dir sagt, oh, deine Krebsmarker sind gerade hochgespiked.
Genau, und jedes Genom von jedem Menschen ist entschlüsselt und jeder hat sich im Schrank liegen. Ah ja, okay, in 10 Jahren kriege ich vielleicht Krebs.
Genau, das gibt es ja heute nicht. Und was, wenn aber das quasi ein ganz neues Level erreicht und dann auch diese Empfehlungssysteme dort reinschlagen? Beispielsweise, du wachst morgens auf oder sagt dir deine Uhr oder dein Wecker, ey, nee, du gehst heute eine Stunde später zur Arbeit, weil sonst geht dein Risiko für das und das irgendwie hoch plötzlich. Dass du quasi Real-Time-Feedback hast zu dem, was dein Körper gerade macht, wie du dich fühlst, dass du quasi komplett gläsern bist für ja, irgendeinen Algorithmus, der dich dann plötzlich komplett steuert. Und dann ist halt die Frage, naja, wenn wir dann unsere Verantwortung abgeben und gar nicht mehr selbst die Summe aller Menschen den Markt bilden, quasi. Und
die Entscheidung, du hast ja auch Entscheidungen zu treffen. Genau, das ist exakt das.
Ja. Und wer steuert dann noch? Und am Ende fragt, dann kommt die Schlussfolgerung irgendwo in die Richtung von wegen, naja, aber wenn es dann auf einmal die, sag mal, paar verbleibenden Unternehmen sind, die da halt führend sind, jetzt heute wäre das Google, Amazon und Co., die das halt steuern und prägen, dann sind die plötzlich die sichtbare Hand des Marktes und dann geben wir quasi Verantwortung komplett ab. Und was heißt das für unser Gesellschaftsmodell? Das ist so als Teaser so ein bisschen
Voll, ich finde das gar nicht so weit hergeholt, weil, wie gesagt, dass selbst ich, der sich gar nicht damit beschäftigt und keinen Peil davon hat, der kann relativ schnell auf den Gedanken kommen, dass das ja in gewisser Form schon so passiert. Dass da eine gewisse Lenkung, eine gewisse Hand da ist, die nicht mehr so unsichtbar ist, wie man sich die vielleicht früher immer vorgestellt hat. So. Vielleicht war die auch nie so unsichtbar. Und schon früher gab es halt durch irgendwie, keine Ahnung, da gab es ja schon, wie hießen diese Dinger? So die dann gesagt haben, okay, es dürfen nur so viele Holzfirmen da sein, so früher, es dürfen nicht mehr geben, darf nicht mehr geben und so weiter und so fort. Also in irgendeiner Form gab es schon immer eine Regulation wahrscheinlich. Das heißt, diese Hand war wahrscheinlich nie so unsichtbar. Aber ich glaube, dadurch, dass die Menschen jetzt quasi dann mehr aufhören, Entscheidungen zu treffen, es ist noch viel zufälliger und weniger greifbar, was jetzt eigentlich passiert. Also für den einzelnen Menschen. Ich weiß nicht mehr, was ich morgen cool finden werde, weil mal gucken, was mir morgen mein System empfiehlt. So ungefähr. Und auf einmal habe ich voll den Need in mir für keine Ahnung was. Ein neues whatever.
Neuen Laptop, den du einfach nicht brauchst.
Zum Beispiel, genau, vielleicht sowas. So, was entsteht, weil das dir jeden Tag oder in gewissen Intervall dir reingespült wird und du denkst, ah, okay, ganz geil. Ja, okay, ganz geil. Und irgendwann ist so, ja, komm. So, das macht dich quasi so mürbe. Sagt man das so?
Ich muss an Teig denken und an Kuchen, wenn du das Wort sagst.
Ja, nee, aber ich meine so dieses, man wird so abgenutzt. Man weiß, irgendwann wehrt man sich nicht mehr.
Ja, weil das und, ist so, man akzeptiert es dann einfach, ne? Und lässt es auf sich wirken und sagt, ja, okay, dann höre ich jetzt diesen Song, ja, scheiß drauf, Spotify ist in Ordnung, ja.
Ja. Genau, ich höre das Release-Radar einfach durch, auch wenn ich zwei Songs nicht cool finde, aber der Algorithmus denkt dann immer mehr, ich finde das auch cool und irgendwann finde ich es wahrscheinlich auch cool und so weiter und so fort. Ja. Man gewöhnt sich halt dann schnell einfach an Dinge.
Wobei, das war auch ein cooles Beispiel aus dem Buch bisher. Man kann das ja schnell so beschreiben, dass es auf einmal so, dass du hilflos bist und einfach gar nicht mehr anders kannst, als zu sagen, ja gut, ich akzeptiere das jetzt gerade. Und da kommt wieder das Thema Design ins Spiel. Jetzt, um ein konkretes Beispiel zu nennen, du hast jetzt die Spotify-Playlist und Spotify merkt, du bist traurig, weil deine Apple Watch dir sagt, Puls geht gerade runter, dein Blutdruck fällt sich so und so, was weiß ich denn, keine Ahnung.
Ja, ja.
Die
Hände gehen weniger nach oben zum Jubeln, die Hand hängt immer nur runter und so.
Ja, du bewegst dich kaum, liegst seit morgens früh im Bett und hast irgendwie depressiven State gerade und Spotify denkt sich so, hey, ich sollte jetzt diese Hardcore-depressive Musik spielen oder halt die dich glücklich macht, was tue ich jetzt?
Ja.
Und du kannst das Programm ja so designen, dass es einfach tut und sagt, hey, hier, das ist das Beste für dich. Ich behaupte mal, das ist das Beste für dich, deswegen tue ich das jetzt. Da kannst du komplett daneben liegen. Vielleicht hättest du die Person lieber aus dem Bett holen müssen mit ein bisschen irgendwas Poppigem, Funkigem und stattdessen spielst du irgendwelche Molltöne, die die Person quasi weiter weinen lassen. Ja. Die andere Variante wäre, wenn du diesen Algorithmus designst, das Programm halt, jetzt kannst du auch sagen, naja, du fragst halt den Nutzer und holst dir mehr Informationen und versuchst den Willen des Menschen irgendwie zu greifen und dann zu handeln, indem du sagst, hey, ist dir gerade eher danach, willst du aufstehen, hast du nicht mal Bock, so, und je nachdem, wie ist die Antworten sind. Ja.
Das ist auch so ein bisschen das, was gerade, ich habe das Gefühl, ich würde es das Tinder-Prinzip nennen. Ich habe das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob es das vor Tinder schon gab, aber ich habe das Gefühl, dass in vielen Programmen, Apps, Spielen, immer weiter, dieses Swipen irgendwie so implementiert wurde, um eben zu checken, okay, was findest du cooler, das oder das? Ich habe irgendwie vor 2 Jahren den Fernseher hier eingerichtet, da war so, wir zeigen dir 2 Bilder, findest du das cooler oder das cooler? Mhm. Und damit wollen die quasi abchecken, will der eher einen höheren Kontrast oder eher einen dunkleren Kontrast? Will der eher das oder das? Weil wenn du jetzt mir einen Schieberegler gibst von 0 bis 100, das kennt jeder aus der guten Charaktererstellung von irgendwelchen Rollenspielen. Es ist einfach mega aufwendig und es kostet viel Zeit. Gib mir 2 Auswahlen, ich sag, der ist cooler, der ist cooler, der ist cooler, der ist cooler, mache ich 10 Mal und irgendwann habe ich wen, der irgendwie einigermaßen für mich passt. Das war jetzt ein Beispiel für Tinder und für alles mögliche andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch kein großer Aufwand ist, weil ich glaube, wenn du den Leuten dann eben Regler gibst, wie cool findest du jetzt diesen Song 1 bis 10 und das 10 Mal oder so, findet keiner cool. Aber wenn du sagst, hey, wie fandst du den Song? Swipe nach rechts für ja, mehr davon, nach links, nee, geh was anderes, ist, glaube ich, ein cooles System.
Ja, aber es liegt halt daran, also da sind wieder die Menschen in der Verantwortung, die quasi diese Systeme dann designen, konzipieren, dass die halt dann berücksichtigen, dass sie quasi nicht dem Nutzer plötzlich die gesamte Kontrolle und Verantwortung entziehen und sagen, hey, ich bin jetzt der ultimative Algorithmus, ich weiß, was du hören willst zu jeder Tages- und Uhrzeit und meine Empfehlungen sitzen immer on point. Da muss man halt, das ist jetzt die Frage, welche Richtung das halt dann pro App, die wir nutzen, irgendwie entschieden wird. Geben wir dem Nutzer wieder mehr Verantwortung und lassen ihn bewusst entscheiden, um halt nicht in diese dystopischen Welten irgendwie zu kommen. Oder entscheiden sich die Designer von heute eher dafür zu sagen, hey, wir machen das wie das Mail-Programm und drängen uns auf, sagen, hey, Attention, hören wir das und jenes und jenes. Und dann ist quasi die Meta-Frage, wenn man so ein Level drüber guckt, ist, wenn wir heute so einen Markt betrachten, sowas wie, wenn sich Spotify, Amazon und Apple Music in Konkurrenz befinden. Und das Ziel ist es, die meisten Nutzer mit der meisten Nutzungsdauer für den meisten Preis pro Monat irgendwie abzugreifen. Dann ist die Frage, diese Mechanismen, die der Markt vorgibt, also Optimierung von Gewinnen und so weiter, drängt das uns in eine Zukunft, wo die Apps das tun, was wir eigentlich uns wünschen, nämlich die Verantwortung beizubehalten und die Entscheidung selber zu treffen? Oder drängt der Markt quasi die Anbieter in eine Richtung, wo alle die Designs wählen, die quasi den Nutzer immer mehr abnehmen und ihn quasi mehr in die Konsumentenhaltung gehen lassen und die Verantwortung abgeben lassen? Oder ist es quasi eine Variante, die erlaubt, sowohl als auch in einer App zu sein? Also kann ich quasi sagen, ich nutze Spotify und bin der Selbstbestimmer oder lasse ich mich quasi komplett berieseln? Also muss es dieses Schwarz-Weiß sein. Und da bin ich halt total gespannt darauf, in welche Richtung das halt getrieben wird.
Nur erste Gedanken dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine komplette Abnahme der Kontrolle für ein Unternehmen günstiger ist. Weil die müssen einmal einen Algorithmus programmieren in einer gewissen Form. Also nur mein bescheidenes Wissen. Der quasi das Verhalten irgendwie ausliest, der die Entscheidung sieht und dann daraufhin einfach dir irgendwas reinspielt. So, du hast keine Entscheidung mehr, der gibt dir irgendwas. So, du hast natürlich die Gefahr, den Nutzer zu verlieren, weil du ihn nervst und so weiter und der nutzt sich dann nimmt was anderes, weil dein Algorithmus einfach nicht cool ist. Aber grundsätzlich sind die Kosten da vorbei. Nicht ganz, aber wenn du jetzt quasi sagst, wir wollen was machen, was so eine Hybridlösung ist, oder wir wollen den Nutzer möglichst viel noch selbst überlassen, dann hast du ja mehr Fehleranfälligkeiten, dann hast du, glaube ich, musst du mehr Arbeit da immer weiter mit reinstecken und es ist quasi mehr Kosten als für dich als Unternehmen, das so weiter laufen zu lassen. Weswegen ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt hingeht und sagt, man ist jetzt nicht Spotify, Apple oder so einer von den Großen, die sich das vielleicht leisten können, noch so diese Hybrid zu fahren und so mal zu gucken und vielleicht den Menschen immer weiter so langsam Schritt für Schritt so ein bisschen rauszunehmen, aber dadurch auch mehr zu lernen, was vielleicht richtig ist, keine Ahnung. Das so für so kleinere Unternehmen, die eben nicht so viel Cash haben, ist es, glaube ich, dann schwierig, den, ja, ich glaube, ich verrenne mich ein bisschen, vielleicht ist es auch nicht so. Ich dachte gerade vielleicht, dass man dann den Nutzer eher rauslässt, wenn man sagt, okay, wir probieren einmal was Vernünftiges und das funktioniert dann so und das läuft dann immer weiter und damit sind wir raus und dann brauchen wir kein Geld mehr, wir sind safe so. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Ich dachte gerade, ne, also um es auf den Punkt zu bringen, ich dachte gerade, wenn man sich das leisten kann, fährt man möglichst lange den Hybrid oder der Mensch kann entscheiden. Wenn man sich es nicht mehr leisten kann oder wenn man da quasi Geld sparen möchte, sagt man, okay, wir schalten jetzt den Menschen aus und wir lassen jetzt nur noch unsere Maschine entscheiden und damit fahren wir Low Cost. Und da, wenn wir jetzt von den Regeln des Marktes sprechen, von wegen Kosten einsparen und so weiter und so fort, hätte ich jetzt gesagt, okay, die Richtung geht wahrscheinlich in der Algorithmus entscheidet, weil das kostensparender ist. Lange Rede, kurzer Sinn, aber da hast du, glaube ich, dadurch konntest du vielleicht in meinen Kopf gucken, was ich so für Gedanken hatte.
Ja, also man merkt ja, dass gerade Spotify damit ja so richtig gut gefahren ist, zu sagen, hey, wir lassen erstmal die Nutzer ihre Playlisten erstellen, über Jahre lang, und dann parallel machen wir mal diese Vorschlagsgeschichte jeden Freitag oder wie auch immer, jeden Montag, die teilweise halt bescheiden ist, manchmal richtig gut. Und dann schauen wir halt, dass wir diesen Algorithmus immer mehr übernehmen lassen. Und für die ist das wahrscheinlich dann, wie du sagst, irgendwann mal ganz geil, wenn sie sagen müssen, na gut, wenn es noch Menschen gibt, die unbedingt selber eine Playlist erstellen wollen, dann fein, das ist unser Playlist-Feature, aber das entwickeln wir gar nicht mehr weiter und konzentrieren uns immer mehr auf diese durch den Algorithmus erstellten Playlisten und Auswahlen und optimieren die immer weiter, weil dann kommt der Effekt dann auch durch, den du beschrieben hast. Irgendwann sitzt das Ding halt richtig gut und macht halt seinen Job und dann läuft das von alleine und dann kannst du es quasi einfach laufen lassen und das Produkt wird quasi konstant immer besser.
Ich habe mir nie Playlists erstellt, habe immer nur die computergenerierten Playlists quasi genutzt, aber ich glaube, ich bin auch nicht so der Playlist-Typ. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das mehr machen, aber
stimmt. Aber das ist das gleiche Prinzip, gäbe es keine Leute auf Spotify, die Playlists erstellen, wäre es für den Algorithmus super schwierig, eine Playlist zu erstellen. Aber am Ende des Tages ist deren Ansatz zu schauen, welche Playlisten gibt es. Und dann sortieren sie dich quasi in so einem Vektorraum ein und sagen, du bist ähnlich wie die andere Person von deinem Musikgeschmack. Und deswegen mischen wir was aus deren Playlisten mal so ein bisschen bei dir mit rein und testen, ob dir das gefällt oder nicht. Und das heißt, man ist darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die es noch manuell machen, um überhaupt dieses ganze System zu füttern.
Dieses typische Schnittmengen-Diagramm aus der Schule früher, ne? Diese Kreise. So, ne? Du hast ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen, ne? Und dann gibst du so Schnittmengen und dann spielst du denen da rein. Wenn der cool ankommt, dann kannst du noch mehr aus dieser Schnittmenge nehmen, weil dann gefällt das dem anscheinend. Und das ist, ja, ich finde, man kann sich das immer relativ schnell vereinfachen und so ganz gut vorstellen. Das finde ich immer ganz spannend bei diesen ganzen Themen. Natürlich sind die nachher nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Aber man kann zumindest so ein bisschen, das ist ein bisschen greifbarer, als immer zu sagen, der Algorithmus oder ne, Spotify sagt. Sondern ich finde, das entzaubert das Ganze immer so ein bisschen und macht es, weil ich glaube, es kann schnell dazu führen, dass Leute dann sagen, ja, das überfordert mich, da habe ich Angst vor, ich will nicht, dass das so ist. Aber wenn man sich das so überlegt, dann kann man sich auch mal vorstellen, okay, es ist einfach 100 Menschen, die quasi Schnittmengenkreise zeichnen, nur halt sehr schnell und sehr viel. Und dann sagen die, hey, das magst du doch, also nimm noch dies. Mhm. Oder so, Mund ist ja nichts anderes. Also das kommt ja im Prinzip von Mund-zu-Mund-Propaganda früher. Das hat sich einfach weiterentwickelt. Jetzt ist es halt nicht mehr, einer erzählt dir, oh, das fand ich voll cool, sondern jetzt kannst du Amazon-Reviews lesen, die vielleicht auch von Bots erstellt sind. Man weiß es nicht. Ja. So, ne? Und das ist, aber im Prinzip, das Prinzip bleibt ja irgendwie ähnlich. Und da darf man, glaube ich, nicht so schnell aussteigen und sich denken, wie bei diesem Podcast jetzt wahrscheinlich, dass man so denkt, boah, nee, das ist mir viel zu technisch, das ist mir alt und nee, da blicke ich nicht mehr durch. Sondern ich glaube, man muss den Sachen immer so ein bisschen eine Chance geben, das zu verstehen, dann geht das. Und dir zuhören. Du erklärst das immer, finde ich gut.
Danke. Aber das, was du gesagt hast, hinsichtlich der Entzauberung, das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man sich nicht traut, quasi diese neuen Dinge irgendwie so ein bisschen versuchen, also wenn man sich nicht traut, es zu greifen und irgendwie verständlich für sich selbst zu machen, dann ist man aber lost. Weil ich glaube nicht, dass es diese ganzen Entwicklungen plötzlich stoppen und du auf einmal sagen kannst, ja, ich habe damals den Basic-Kram verstanden, das hilft mir durchs Leben. Dann, ich glaube, man muss da hinterherbleiben. Und da finde ich super spannend auch, es gibt ja unendlich viele auch, weiß ich nicht, YouTube-Kanäle oder was weiß ich für Plattformen, wo halt genau das doch viel, viel besser erklärt wird als das, was wir immer wieder versuchen. Das heißt, wenn man einfach nur so ein bisschen Interesse mitbringt, kann man sich ja auch extrem schnell, extrem gut, weiß ich nicht, schlau machen auf bestimmten Gebieten, dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, ich bin ab, also es war's, ich bin raus, ich komme nicht mehr hinterher. Ich glaube, das ist so, um überhaupt klarzukommen dann in der künftigen Welt oder jetzt auch schon, muss man da so ein bisschen hinterherbleiben. Weil mich schockiert es halt immer wieder, wenn ich halt Leute beobachte, die halt nicht mal in der Lage sind, irgendwie einen Zoom-Link zu öffnen. Aber es ist ein blödes Beispiel, aber wie viele Menschen
und haben die jetzt nicht, die müssen nicht mal alt sein, wichtig. Ne? Also es ist nicht mal so, dass jemand sagt, okay, ja, ich bin jetzt 80, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, was man ja vielleicht verstehen kann, wenn ich 80 bin, bin ich vielleicht auch so, keine Ahnung. Aber es sind Leute in unserem Alter, die so sind. Ja.
Und das hat man ja letzten Wochen ganz krass gemerkt, so wie viele einfach überfordert sind mit den einfachsten Dingen quasi in der Nutzung von irgendwelchen PCs oder was weiß ich. Und ich glaube da, ich weiß nicht, irgendwie macht mich das traurig, weil ich bedenke, oh Mann, es wird noch so schwierig für euch.
Kommt aber klar. Mir gibt manchmal die Hoffnung, wir machen eine kleine Zeitreise zurück, als wir beide 14, 15 waren, keine Ahnung. Ja. Auf dem Rückweg vom Breakdance, als wir darüber geredet haben, dass es ja voll cool ist, wenn irgendwann mal wir so Chips uns einfach ins Handgelenk stecken können und dann wissen wir einfach alles über bestimmte Dinge. So nach dem Motto, ich will jetzt Breakdance lernen, weil ich war scheiße damals, ich wollte es gerne schnell lernen, weil ich nicht da durch wollte. Und dann so, okay, jetzt kann ich das. Und dann lernt man, dann übt man das im Traum oder whatever, was wir da alles gesponnen haben. Und das wäre vielleicht sowas, was mir doch so ein bisschen Hoffnung gibt, wenn man jetzt auch sich wieder so Blinkist und so anguckt, die dann so Sachbücher in 12 Minuten zusammenfassen, so, dass man sagt, okay, wenn diese Technologie in irgendeiner Form weitergeht, dass man sagt, okay, irgendwann schaffen wir das vielleicht, keine Ahnung, ich kann es gerade schwer fassen, aber dass man sagt, okay, wir können innerhalb von einer Minute irgendeine Essenz von einem ganz wichtigen Thema auf den Punkt bringen und das irgendwie dauerhaft und das vielleicht irgendwie können wir uns damit dann eine Stunde lang am Tag beschallen und auf einmal lernen wir unterbewusst ganz viel und wir haben irgendwelche Verknüpfungen im Gehirn, die dann irgendwie gut getriggert werden, wenn wir die Dinge tun und dadurch lernen wir es viel leichter, whatever. Aber ich glaube, es wird irgendwann sowas geben, dass es uns auf jeden Fall leichter macht, Dinge zu verstehen in irgendeiner Firma. Lass es Neuralink sein von Elon Musk, whatever, irgendwelche solche Sachen. Wird es, glaube ich, irgendwann geben. So nach dem Motto, hey, wir haben das Handy nicht nur in der Hand, sondern wir haben auch irgendwas an uns, in uns. Und es gibt schon Leute, die hauen sich NFC-Chips unter die Haut, um halt ihre Türen aufzumachen, um an der Kasse zu bezahlen, wie auch immer. Und die Frage ist, wie weit ist der Weg da noch, um zu sagen, okay, du hast aber auch eine gewisse Form von Wikipedia abrufbar, bereit, allzeit, in irgendeiner Form. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ein bisschen weggaloppiert, aber ich glaube, das ist klar, was ich meine.
Mir hat das total geholfen. Ich habe einen Artikel gelesen von so einem Typen, der heißt Brian Johnson. Der hat auch so eine Firma gegründet. Habe ich die schon mal genannt? Das ist so ein random Name wie Jordan Peterson, der einfach im letzten Podcast
einfach. Exakt, es ist wieder das Gleiche. Es ist wieder Johnny McJimson, Jamie Joe Jensen.
Ja. Aber Brian Johnson, gibt es wahrscheinlich 10 Millionen davon auf der Welt. Der hat auch so eine Firma gegründet wie Elon Musk. Die heißt Kernel, irgendwas. Also deren Ziel ist auch quasi, den Kopf irgendwie zu hacken. Und der hat einen Artikel geschrieben, wo ich das, was endlich bei mir geklickt hat, wo ich endlich gerafft habe, wie die Grundidee ist.
Okay.
Das, was du beschreibst, quasi irgendwie zugänglich zu machen. Und da fand ich dieses Bild irgendwie ganz praktisch, so von diesen zwei Gehirnen, die uns jetzt schon quasi im Kopf drin sind. Das ist super vereinfacht, aber so nach dem Motto, es gibt dieses alte Instinkt, also
Instinkt. Ach, dieses Reptilienhirn und
genau, und dann hast du diesen Layer obendrauf, hier der Cortex-Layer, der auf einmal irgendwie Moral und irgendwas reinbringt und es ermöglicht, abstrakt zu denken und bla bla bla. Und der hat das so beschrieben, von wegen, stellt euch nicht vor, dass unser bestehendes Gehirn quasi irgendwie besser gemacht wird, sondern stellt euch einfach noch einen weiteren Layer obendrauf. So von wegen, da gibt es noch eine dritte Schicht. Die erste ist so, dass das, was uns quasi treibt, Hunger, Bedürfnis nach Liebe, was weiß ich, so Kram, Wut, die ganzen Emotionen.
Ich wollte gerade sagen, Liebe, tu nicht so, Wut. Nee.
Bleiben wir mal authentisch. Dann der zweite Layer, der sagt, das ist richtig, das ist falsch, irgendwelche komplexen Modelle irgendwie ermöglichen, überhaupt über Algorithmen nachzudenken, sowas, bla. Und dann einfach eine dritte Schicht, die einfach uns ermöglicht, quasi das Internet, wie wir es heute kennen, einfach schneller abzurufen. Und da war die Idee war, eigentlich haben wir diese dritten Layer schon, nämlich in unser Smartphone ist dieses dritte Layer. Das heißt, wenn wir uns was fragen, wie sage ich das auf Spanisch oder auf Englisch und wollen irgendwie Übersetzungsleistung in Anspruch nehmen, dann gibt es diese Information. Ja, wir können sie nur sehr schlecht abrufen. Und die Übertragungsrate der Information ist einfach beschissen. Und da fand ich, war für mich der Aha-Moment zu sagen, hey, eigentlich ist das einzige Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir diese Zugänge zu den Informationen nicht haben, sondern der Zugang ist nur halt sehr langsam und halt umständlich, weil unsere Daumen sind halt so dick und wir brauchen halt lange zum Tippen. Und da war die Essenz, hey, wir haben eigentlich nur ein Interface-Problem. Also der Zugang zu Informationen ist einfach nur zu langsam. Und die Lösung dafür ist, du bringst halt quasi eine direktere Kommunikation zwischen deinem bestehenden Hirn, also dem Reptilienhirn, dieser oberen Schicht, und ermöglichst dann einfach den Zugang zum Internet halt möglichst schnell. Weil die Informationen sind da, du musst halt nur einen Weg finden, wie du sie abrufbar machst, quasi wie früher bei einem Internetanschluss. Die ersten Internetanschlüsse waren ja super langsam und dann musstest du vor lange warten, bis die. Genau. Und heute ist es halt so, zack, und dann hast du es runtergeladen. Und das heißt, am Ende des Tages ist es so.
Ja.
Ich habe gerade mein Handy auf dem Kopf gehalten und quasi das Internet quasi einfach nur schneller zugänglich zu machen.
Ja.
Und beide Firmen gehen ja in diese Richtung auch hin, das quasi zu ermöglichen. Und ich weiß nicht, ob das so ewig lange dauert, vielleicht 10 Jahre oder so, keine Ahnung.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also es ist ja so, vor allem, wenn man sich, also keine Ahnung, ich kann mir 5G immer noch nicht so ganz vorstellen, wie schnell das eigentlich sein soll im Vergleich zu 4G und LTE und whatever. Aber ne, sag okay, in 10 Jahren haben wir vielleicht dann 7G oder wenn man sagt, so alle 5 Jahre kommt irgendwie eine schnellere Verbindung, keine Ahnung. Dann finde ich, kann man sich das schon ganz gut vorstellen, dass du so Realtime-Informationen bekommen kannst. Und ich finde es nicht so weit hergeholt, sich vorzustellen, naja, okay, du kriegst halt irgendwelche, es sind halt elektrische Signale, die dein Gehirn verarbeitet und du musst halt irgendwie schaffen, dass dann durch diese dritte Schicht einfach bestimmte Bilder, bestimmte Dinge erzeugt werden in deinem Gehirn, bestimmte Synapsen halt quasi innerviert werden, wie der Biologe sagt.
Alter, ganz Wort. Sag nochmal, ich sag
innervieren.
Ah.
So, dass dann, dass du da bestimmte Bilder siehst, weil du kannst ja Bilder quasi erzeugen dann so und dadurch siehst du ja dann vielleicht, so, sag ich mal, die Wikipedia-Seite mit dem Eintrag zu den Hauptstadtnamen der Bundesländer Deutschlands, damit man sich nicht blamiert bei bestimmten Fragen.
Oder du weißt ganz genau, wo ein bestimmter Ort auf der Welt ist.
Ja.
Ohne Globus in die Hand nehmen zu müssen.
Ja.
Aber ich stelle mir das so cool vor, wenn ich, weiß ich nicht, wenn das halt gut designt ist, wenn das, also wenn quasi die Nutzung dieses dritten Layers halt so richtig smooth wäre, dass du einfach sagen, also dass du einfach, wenn du möchtest, einfach in eine andere Sprache wechseln kannst. Und also klar.
Aber mit so einem schlechten Google-Algorithmus, mit so einem schlechten Google Translate.
Ja. Ja, aber aber wie cool wäre das denn? Ich frage jemand was, sowas, keine Ahnung, wo liegt denn die und die Stadt? Und du denkst eine Millisekunde nach und weißt direkt, ja, da ist doch klar. Und weil du einfach diese Information abgerufen hast aus dieser riesen Datenbank, die das Internet nennt, das wäre schon irgendwie, wär schon irgendwie cool.
Und mein, wie soll ich sagen, wieder naiver, weiß ich nicht, menschenverherrlichende Lehrertraum wäre dann wieder, dass man sagt, man muss sich in der Schule weniger auf Wissensvermittlung konzentrieren und man kann sich mehr auf, wie soll ich sagen, Zwischenmenschliches konzentrieren, mehr auf, wie lerne ich einen Umgang miteinander und so, weil das vielleicht die Informationen, klar kannst du das lesen im Internet, aber ich glaube, manche Dinge muss man halt erproben und dann ist die Schule vielleicht eher ein Ort, wo du Dinge erprobst, weil nur weil du das Wissen hast, heißt noch nicht, dass du es vielleicht vernünftig anwenden kannst, könnte man auch sagen. Dann musst du halt die Sprache auch viel sprechen oder dann sprichst du sie, damit du auch merkst, okay, es gibt so Feinheiten in den Sprachen und dann, aber du musst dich nicht mehr damit aufhalten, die ganze Zeit scheiß Vokabeln zu büffeln. Ja. Genau. Oder, ne, oder so Grundrechenarten hast du verstanden, aber jetzt komplexe Beispiele damit zu lösen, das ist halt dann das Coole vielleicht. Wenn man sich also wirklich das Internet so vorstellt, gar nicht so utopisiert vielleicht, dass man sagt, das Internet kann einfach alles irgendwann, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt Stand jetzt und wir können darauf immer zugreifen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir fertig sind, dass der Mensch nichts mehr braucht, dass wir einfach perfekte Wesen sind. So, das ist ja weit weg davon, sondern dass man halt irgendwie sagt, okay, jetzt müssen wir den Umgang damit lernen. Das fände ich eine total spannende Aufgabe dann, weil du mehr Zeit hast für die in meinen Augen wichtigen Dinge und weniger dieses Wissen lernen, könnte man sagen, brauchst, sondern mehr so ein Fähigkeiten lernen oder mehr so ein emotionales Lernen vielleicht schaffen kannst.
Ja. Ich meine, was ja heute dann auch in Schulen viel gemacht wird, hoffentlich, ist ja der Versuch, den Leuten oder den Kindern beizubringen, quasi allein, ich sag mal, Google und die anderen Suchmaschinen richtig zu bedienen, um überhaupt diese Informationsquellen richtig anzapfen zu können, diese zu bewerten, abzuwägen, ist das eine Information, der ich trauen kann oder nicht.
Ja, das macht bestimmt jede Schule mega gut.
Ne? Aber dann quasi diesen dritten Layer erstmal überhaupt freizuschalten, so nach dem Motto, okay, da ist dieses Internet, du kannst es benutzen, sei vorsichtig, ist, ne, hat seine Tücken, aber grundsätzlich eine gute Sache. Und wir bringen euch erstmal bei, das überhaupt zu nutzen. Und daran scheitern ja auch schon viele Menschen, dass sie einfach gar nicht. Also, ein Kumpel von mir meinte mal, ich bin gut in Google. Und das macht mich aus. Und nach dem Motto, ich habe diesen dritten Layer quasi freigeschaltet. So,
ich verstehe, was du meinst.
Ja. Und wenn das schon mal viel könnten, wäre es schon mal viel geholfen, glaube ich, bei vielen Themen. Und dann, ja.
Was mich noch interessieren würde, wurde in diesem Paper denn da geschrieben, wie dieser dritte Layer quasi angebracht werden soll? Ist es eine invasive Methode? Oder ist es quasi eine Kappe, die wir alle tragen? So eine Kippa. Das wäre voll witzig, wenn wir alle eine Kippa hätten dann.
Ja. Also bei dem Kernel-Ding weiß ich es nicht, weißt du, von diesem Neuralink, wie das, wie da die Idee ist. Und da kriegst du quasi, ich glaube, hinterm Ohr wird dein Schädelknochen quasi so ein 1,5 Zentimeter großes Loch, also quasi reingebohrt.
Ah, ja.
Also.
Okay, bis jetzt noch kein Problem.
Mir wird schon übel, wenn ich es dir erzähle. Ja, und dann kriegst du quasi, das ist das so ein Gerät, das ist so, wie kannst du dir wie eine Qualle vorstellen? Das hat so Tentakeln, das sind so ganz, ganz dünne Fäden.
Ah, die hab ich gesehen, ja.
Und die haben quasi am Ende oder halt irgendwann, also pro Faden gibt's dann halt so ein kleines Metallding. So, das ist so klein, das kannst du kleiner als Reiskörner, wie auch immer. Und die werden dann halt quasi über, also
so ein Netz drüber gelegt, quasi so ein bisschen.
Genau. Ich muss mir das immer so, ich stelle mir das immer so vor, kennst du diese Massagedinger, die so, so Arme haben, genau, die so drauf drückst und dann
dehnen die sich so auf. Sehen die aus. Ja.
Und ungefähr so, das heißt, man spannt so ein Netz quasi an der Oberfläche, also am Rand vom Hirn quasi. Und jedes dieser Dinger kann halt so Stromimpulse setzen. So. Und dann hast du quasi hier am Ohr so eine Art wie so ein kleines Gerät, was halt, weiß ich, Bluetooth, LTE, WLAN, keine Ahnung, irgendwas. Irgendeine
Übertragungstechnologie.
Infrarot musst du mal. Also irgendeine Übertragungstechnologie hat, plus halt irgendwie so irgendeine Batterie oder irgendwas, wird es gebrochen. Keine Ahnung, wie groß das Ding dann sein wird, aber auf jeden Fall hast du quasi hinterm Ohr so Klotz. Blöb.
Eine Powerbank.
Genau, mit so USB-C-Anschluss, keine Ahnung. Dann gibt's halt irgendwie noch so ein, irgendwas, was es halt powern muss, also wo halt die Informationen dann übertragen werden, hin, wahrscheinlich dann zu deinem Handy und dein Handy hat eine App und in der App quasi kannst du Sachen steuern. Ja, das ist so das.
Du bist quasi dein eigenes Smart Home. So ein bisschen.
Ja, und dann, je nachdem, was halt gemacht wird, wird halt ein Impuls gesetzt. Dann kriegt das Ding quasi eine Mitteilung, so jetzt musst du die und die Tentakel ansteuern und da halt, weiß ich nicht, einen Stromschlag verpassen. Und das ist dann halt, und dann so die Idee, lernt dein Gehirn quasi, was diese Impulse bedeuten. Also entweder hast du es in bestimmten Regionen, wo halt bestimmte Dinge ausgelöst werden, wie, keine Ahnung, du hast einen Epilepsieanfall.
Emotionales Zentrum, bla. Oder
dann weißt du, wenn, ne, dann wird dagegen gesteuert, wenn das irgendwie was wahrnimmt. Also es kann sowohl quasi Sachen wahrnehmen, als auch, also Input-Output in beide Richtungen ist möglich. Ja, und dann musst du dem Ding quasi wahrscheinlich beibringen oder deinem Hirn beibringen, mit dem Ding zu interagieren. Und dann über diese App das Ganze zu steuern. Da kannst du dir vorstellen, wie du bringst ja irgendwann Alexa bei, mach das Licht an. So, und dann kannst du quasi dem Ding beibringen, naja, wenn, weiß ich, bestimmter Impuls kommt, dann heißt das das und das, wie auch immer.
Ja.
Und wahrscheinlich musst du dich da so ein bisschen rantasten und dann so lernen, das Ding zu steuern. Weil das ist wie so was Fremdes, was du aber plötzlich kontrollieren kannst, nur durch die Kraft deiner Gedanken.
Ja. Ja, crazy.
Das und klingt das echt fies, ehrlich gesagt.
Ja, und halt
Schädeldecke aufgebaut.
Ja. Ja, aber auch spannend wieder nochmal dann die Benutzbedienbarkeit vielleicht auch in einer gewissen Form. Vielleicht spaltet sich dann, sage ich mal, nicht die Gesellschaft, aber um es nicht zu groß zu machen. Aber vielleicht gibt es halt Menschen, die können dann damit genauso wenig umgehen wie so mit zwei Sticks von so einem PlayStation-Controller. Weißt du, nur weil du quasi die Hardware hast, heißt es noch lange nicht, dass du die Sachen gut bedienen kannst. Das heißt, wahrscheinlich muss man auch den Umgang erstmal lernen und manchen wird es leichter fallen, manchen nicht. Und
Ich stelle mir das in der Abi-Klausur vor. bitte alle mit diesem Neuro-Dingsbums kurz mal ausschalten. Hey, Max, in der letzten Reihe, mach das Ding aus. Ich sehe doch, dass da was blinkt an deinem Kopf. Das ist gar nicht wahr. Oder gehen so Leute, heute kennst du diese Fiebermessgeräte, diese modernen, wo du
einfach
so
eine
Pistole auf den Kopf zeigst. Dann hast du quasi eine Kamera, die Übertragungsrate checkt. So, hey, ich sehe, du hast hinten hast du wieder hier 5G an in deinem Kopf. Mach das aus. Okay,
Herr Pelzer. Zu hoher Download, genau. Ja.
Genau. Ja, aber irgendwie ist ja.
Oder so EMP-geschützte Räume. Weißt du, das sind extra so Klausurräume, die halt so alles quasi abschotten.
Da kommen die Aluhüte wieder. Jeder kriegt jetzt einen Aluhut aufgesetzt, den könnt jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, aber. Ja.
Ich weiß auch nicht. Wenn du dein Handy in Alufolie packst, meinst du, dann kommt der wegen Strom.
Komm, wir testen
ich das mal. Ich hab keine Ahnung, wir testen das
mal. Das große Wilma-Experiment. Wickelt euer Handy in Alufolie und packt es für 5 Minuten in die Mikrowelle. Mal gucken, was passiert. Ah. Disclaimer, bitte nicht machen, Handy geht kaputt. Wir haben es gesagt, wenn es jetzt jemand macht, gesagt, selber schuld.
Ja. Ich kann da nichts für. Witzig, wo wir gerade darüber reden, ich musste da auch ein bisschen an das, kennst, hast du bestimmt auch von gehört, dass Cyberpunk 2077 dieses Jahr rauskommt, das Spiel.
Mit Keanu Reeves.
Ist von, genau, ist von den Leuten, das ist meine zweite Überleitung gleich zu John Wick. das ist von CD Projekt Red, von diesem polnischen Entwicklerstudio, die quasi auch The Witcher gemacht haben. Das ja wahrscheinlich viele kennen durch auch vielleicht das Netflix-Serie, die jetzt produziert wurde und von den Büchern manche und so weiter und so fort. Und das wird wahrscheinlich dieses Jahr so das große revolutionäre Spiel sein, weil da geht es im Prinzip um eine Zukunftsvision, Utopie, Dystopie, man möchte, weiß ich nicht, 2077, wie gesagt. Und da geht es auch darum, vor einer Woche war so ein Artikel online, wo es darum ging, dass es eine Diskussion darüber gab, ist es wichtig, seine Geschlechtsteile zu designen oder nicht? Weil du kannst, glaube ich, in der Charaktererstellung in der Charaktererstellung kannst du halt einstellen, ob du zwei Penen haben willst. Nicht die Mehrzahl.
Ist das der Plural oder von Penis?
Ob du, Penen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das klingt witzig. Oder ne, also welche Geschlechtsteile, wie viel du von was haben willst, in welcher Form und so weiter.
Die Penis, der Nominativ.
Schön.
Nur just for your information.
Gut. Das fand ich halt interessant, wo es darum geht, so wie viel Freiheit will so ein Spieler überhaupt haben, ist das überhaupt wichtig und so. Und dann war es aber so, dass die Entwickler gesagt haben, naja, für unsere Welt ist das wichtig, weil du kannst halt sein, was du willst. Und wir wollen halt quasi dir eine Welt zeigen, in der im Prinzip der Körper nur noch modifizierbar ist und was ist, wo du quasi alles austauschen kannst. Und ne, die Menschen finden das, also in dieser Welt, finden das halt geil, wenn du dich selbst optimierst in irgendeiner Form. Dann haben die krasse Augen und whatever, ne? So, wo es in diese Richtung Neuralink, ne? Dass da halt so ein Need erzeugt wird, dass es einfach ein Statussymbol ist, bestimmte Dinge zu haben. So. Und John Wick ist, glaube ich, der Charakter heißt Johnny Silverhand, weil er halt so eine silberne Hand quasi in dem Spiel hat. Und so, das ist halt, finde ich, ganz spannend, weil man immer so denkt, weil wir gerade von dem Standpunkt kamen, von wegen so Loch in den Kopf bohren und aber schon Black Mirror hat uns gelehrt, ich glaube, man kann relativ schnell Faszination für Dinge erzeugen, sobald du halt den Leuten sagst, hey, Damit können wir Epilepsie verhindern, damit können wir blinde Menschen sehen lassen, wir können und so weiter und so fort. Du kannst es erstmal ja so, wird das, wie immer bei solchen Dingen, wird das wahrscheinlich erstmal in den Markt kommen. Und dann merkt man ja, okay, irgendwie klappt das ganz gut und irgendwie, ach, wir kriegen doch nicht alle Anfälle und kriegen alle Krebs, nur weil da irgendwelche Strahlung im Hirn ist und es klappt irgendwie alles einigermaßen und so, und auf einmal wird's was, aber du hast ja noch viel mehr Möglichkeiten damit, also vielleicht ist es ja ganz cool, also will ich das vielleicht auch und keine Ahnung und so weiter und so fort. Und ich musste nur gerade eben an dieses Spiel denken, weil es da auch eben um diese Modifizierbarkeit und diese Optimierung von Menschen geht. Aber eigentlich ist es ja nur die Brücke, um zu John Wick zu kommen.
Ganz kurz nur, bevor wir jetzt über John Wick reden, dass man kann ja über Spiele sagen, was man möchte, ne? Von wegen, ja, Zeitverschwendung,
ja, ja. Klar.
Aber ich finde, alleine, wenn man in diesem Spiel gezwungen wird, Entscheidungen zu treffen, jetzt nicht auf die Geschlechtsteile bezogen, sondern auf, weiß ich nicht, wie willst du deinen Charakter modifizieren, wer möchtest du in dieser Welt sein, ist das ein cooler, kleiner Selbsttest über seinen eigenen Charakter, weil ich glaube, das, was Menschen halt in einem Gespräch sagen, wenn du mich fragen würdest, würdest du dich denn selbst optimieren lassen? Da wäre ich ehrlich und sage, ja, alles, was geht.
Auf jeden Fall!
Sofort! Was kostet? Braucht ihr Freiwillige? Hallo!
Hey! Nee.
Nein. Naja, aber jetzt, weiß ich, ich würde anders reagieren, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, da, weiß ich, keine Ahnung, auf dem Geburtstag wäre mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die würden mich fragen, ja, würdest du dich denn, ne? Da würde ich halt ein bisschen, soll ich sagen, reflektierter, bisschen.
Ja,
würde ich anders antworten. Da würde ich sagen,
angepasster. Ja, sagen wir angepasster.
Es kommt drauf an, man müsste abwägen. Und am Ende des Tages, nach 5 Bier, würde ich sagen, ja, alles, was geht. Aber so am Anfang würde ich ein bisschen zögern. Und ich glaube, vielen geht es so, dass sie sagen, na, nee, ich finde das so gut, wie ich bin und bla. Aber wenn man so ein Spiel dann spielt, dann merkt man ja, hey, hat man vielleicht doch einen Hang dazu, das virtuelle Ich, was man ja in dem Fall ist, in diesem Spiel, dann doch so ein bisschen zu tweaken. Und ich finde das so Spiele eigentlich ganz cool. Ich habe auch kurz überlegt, ha, was brauche ich dafür, wie ich das auch spielen kann? Weil ich einfach so ein bisschen Lust hätte, zu einfach nur mal im Spiel schon mal zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal anfängt, sich, weiß ich, neues Equipment zu holen, sich einen neuen Kopf aufzusetzen und was weiß ich denn.
Ja.
Wäre einfach so ein cooler Blick in das Morgen von heute, von gestern. Das ergibt keinen Sinn, aber egal.
Ja. Total. So die Diskussion, dass quasi Spiele wie Filme und Bücher quasi so ein Portal in quasi einfach eine andere Welt sind und so, das ist ja, die haben wir schon tausendmal geführt, ist, glaube ich, geschenkt. Aber deswegen, in letzter Zeit habe ich mich manchmal mit Schülern auch darüber unterhalten, weil ich habe denen so kleine Moodle-Videos aufgenommen und da haben die gesehen, dass ich halt hier dieses Mikrofon habe und die haben natürlich sofort gefragt, spielen Sie Fortnite und so. Und dann musste ich immer sagen, ja, nee, I'm sorry. Und dann, ja, was spielen Sie denn? Und dann war ich immer so, okay, komm, bist du halt irgendwie ehrlich. Ich habe gesagt, hey, wenn, dann spiele ich meistens irgendwelche Rollenspiele oder so. Und dann habe ich das selber nochmal so für mich überdacht, weil man denkt immer so, so Rollenspiel, ja, so World of Warcraft und so, ist halt so, so merkwürdig, awkward irgendwie, so ist es eine Flucht vor irgendwas oder whatever. Mhm. Und aber ich glaube, jetzt ohne zu sagen, dass ich so toll bin, wie ich bin gerade, aber ich glaube, ohne dieses in viele verschiedene Charaktere zu schlüpfen und mal so zu erleben, was ist denn, wenn ich die Antwortmöglichkeit wähle, ich bin mal der Arsch für alle, was ich nie gemacht habe, weil das kann ich nicht, ich muss immer der Nette sein. Aber dass man die Möglichkeit zumindest hat und dann so Konsequenzen für das eigene Handeln quasi simuliert bekommt. Natürlich, ne, wir sind im Spiel, das ist alles gescriptet, es ist eine heile Welt, whatever, ist vollkommen geschenkt. Aber dass du verschiedene Konstellationen von Menschen hast, dass du verschiedene Antwortmöglichkeiten hast, dass du verschiedene Reaktionen auf verschiedene Antwortmöglichkeiten hast und Konsequenzen spürst an einem virtuellen Charakter, das erspart dir natürlich viel Austesten in der Wirklichkeit. Also ich glaube, du lernst in einer gewissen Form da schon, was vielleicht sozial nicht so geil ist, weil wenn du, keine Ahnung, 12 bist und weißt nicht, ob das cool ist, einfach mal, weiß ich nicht, mit deiner neuen Uhr rumzuprotzen. Und dann gibt's in dem Spiel die Möglichkeit, dass du mit irgendwie dem neuen Auto rumprotzen, weil wirst du erschossen, weil die ein Auto klauen wollen. Dann merkst du, ja, okay. Also unterbewusst merkst du wahrscheinlich dann so, ja, vielleicht ist das nicht so geil. Und ich glaube, dass man da viel von lernen kann. Und deswegen würde ich diese These von dir nur noch mal ein bisschen unterstützen wollen, zu sagen, dass es halt, glaube ich, spannend ist für Menschen, sich da in einer gewissen Form auszuprobieren. Und es ist in meinen Augen nicht verwerflicher, nicht merkwürdiger als Leute, die einfach irgendwelche Zukunftsromane lesen. Wenn du ein Buch liest, wo dann da drin steht, keine Ahnung, der Hauptcharakter hatte große Gewissensbisse und hat sich überlegt, kann er das tun, kann er dies tun, dann gehst du ja auch genau diese Schritte im Kopf mit durch und denkst dir so, okay, vor dieser Wahl steht er jetzt und was würde ich tun und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Spiel ist einfach eine visuelle, leichter zugängliche Möglichkeit vielleicht und vielleicht auch plakativer und dadurch auch weniger tiefgründig in manchen Fällen vielleicht als ein Buch. Aber dafür eben plakativer und visueller.
Es gibt
und
ja auch dadurch, dass es visuell ist, auch viel mehr Feedback. Ich musste mal an Black and White denken, wo du entscheiden konntest, ob du die Kreatur schlägst und dann wird sie böse oder ob du sie streichelst, dann wird sie lieb. So was ganz triviales, pädagogisches Prinzip von wegen, hey, wenn du irgendwie, weiß nicht, böse bist zu jemandem, wird der auch böse. Das hast du ja dann direkt gesehen. Dann hat er die Kreatur plötzlich Hörner und wurde fies und hat irgendwelche Dorfbewohner gekillt. Dann wusstest du, will ich das wirklich? Oder will
nicht
ich
so gut
mehr streicheln, damit die anfängt, weiß ich nicht, den Dorfbewohnern zu helfen. Und das war sowas ganz Triviales, was aber dann so dieses Prinzip irgendwie zeigt, so weiß ich, wie du in den Wald reinschreist, du kommst halt auch zurück und du kannst selber steuern und wie willst du dich anderen Menschen gegenüber verhalten, bla bla bla. Das wurde in dem Spiel super plakativ dann dargestellt und du konntest direkt die Konsequenzen einfach sehen und wusstest, okay, meine Kreatur ist gerade Menschen. Das ist irgendwie komisch, finde ich das wirklich. Das war da für die Spiele eigentlich ein cooles Medium, um dann solche Sachen auch zu vermitteln und freue mich auf Cyberpunk mit Keanu Reeves.
Ja.
John Wick.
John Wick.
Wickety Wick.
Es ist viel zu lange mir vorbeigegangen. Ich hatte super viel Spaß. Es war einfach richtig cool. Es waren einfach die drei spaßigsten Actionfilme, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Und ich hätte, also wirklich, also, und auch vom Visuellen, also kurz, vielleicht, wir fangen an bei, wir spoilern. Mhm. Wir spoilern hart, also, ne, so. Und es geht ja eigentlich erstmal darum, ein Typ, der Baba Yaga, der früher der schwarze Mann, der krasse Sachen gemacht hat, mehr wissen wir erstmal nicht. Der war irgendwie sehr berüchtigt gewesen und seine Frau stirbt und sein Hund wird getötet, der quasi die Erinnerung an diese Frau ist. So. Und weil das quasi letzte, weil sie hat ihm den quasi geschenkt in einer gewissen Form und so weiter und so fort. Und er wird angepisst von so, von dem Sohn, von irgendeinem Oberboss und dann zieht er quasi los und Rachefilm und dann messelt er alles nieder, so in einer gewissen Form. So. Deswegen ist es nicht besonders komplex, die Handlung. Aber ich finde, was diese Filme so gut macht, ist, erstens das visuelle Design, um bei dem Wort Design zu bleiben, weil gerade im ersten Film super cool spielen die mit so Schwarz-Rot-Kontrasten. Im Prinzip ist eigentlich alles schwarz oder rot und auch so Club-Szenen, dann ist halt rotes Licht da und man, also selbst ich als absoluter Filmlaie merke, geil, ey, die haben sich richtig was dabei gedacht. Das habe ich selten bei Filmen so gespürt, dass die sich irgendwie so viel Gedanken gemacht haben bei den Bildern, die sie zeigen. Und dann auch beim zweiten Teil, ähnliches Prinzip. Und da merkt man noch viel mehr, dass die am Anfang Sachen etabliert haben, wie diese Hotels. Da gibt's ja immer wie so ein Freio beim Fangen spielen. Ja. Haben diese Kopfgeldjäger quasi so Hotels. Wenn die da drin sind, dürfen die sich nichts tun. Und da haben die auch so die Charaktere, die da drin rumlaufen. Jeden, den du dir da anguckst, ist irgendwie sau cool. Du denkst dir immer, der ist sympathisch. Selbst der Bösewicht ist witzig. Selbst der ist irgendwie cool. Mhm. Und alle Charaktere sind einfach cool. Und das hat man gemerkt, dass die jetzt über die Filme weiterentwickelt haben und gemerkt haben, okay, was finden die Leute cool an unseren Filmen? Okay, die mögen dieses Prinzip dieses Hotels, weil das irgendwie was Neues und irgendwie mögen die Charaktere. Und das ist einfach was diese Filme, finde ich, total ausmacht und dadurch auch nie langweilig werden lässt, weil in jedem Film dachte man sich, hey, welchen coolen Nebencharakter führen die diesmal ein? Wer verkauft ihm jetzt die Waffen? Und es hat so einen kleinen Spleen, der irgendwie witzig ist. Und dann ist einfach Morpheus da drin von Matrix. Und dann siehst du einfach, wie Keanu Reeves und Morpheus wieder aufeinandertreffen und denkst dir, what? Wie schön ist das denn, diese Vereinigung? Einfach irgendwie, ja, ich hatte einfach viel Spaß mit diesen Filmen. Und die Action ist auch cool. Also diese ganzen Kampfszenen und so sind auch irgendwie cool. Ja. Und nicht irgendwie so schlecht gemacht und sonst irgendwas. Sondern es ist einfach, sind einfach coole Filme.
Fand ich persönlich auch. Also zu allem, was du gesagt hast, kann ich nur zustimmen. Also ich hatte auch sehr viel Spaß mit den Filmen. Und weiß ich nicht. Ich glaube, das hat ja auch viele, also viele, die gesagt haben, nee, finde ich voll langweilig, ist ja nur Gemetzel und so weiter.
Ist das so?
Ich, also habe ich teilweise gehört und dachte mir dann so, aber ich würde halt auch, also ich glaube, nach dem ersten Teil wusste man, worauf man sich einlässt. So. Und ich finde, die haben konsequent diese zweiten, dritten Teile einfach cool weitergespielt. Und wenn man den ersten mochte, dann wird man die anderen Teile auch mögen. Wenn man beim ersten schon gesagt hat, nee, das ist mir zu stumpf, muss dann die Handlung. Und wenn sie sagen, okay, dann guck die 2 und 3 gar nicht erst an, weil das wird dich dann nur enttäuschen. Aber so wie du beschrieben hast, die führen halt immer wieder so Sachen ein, wo man irgendwie sagt, ah, cool, wenn man auf dieses Detail achtet oder auf jenes Detail achtet, dann macht das den Film echt ganz cool. Und ich fand, da war halt, ich konnte sehr gut nachvollziehen, dass da irgendwie einfach diese Rachegelüste in ihm aufkommen, nachdem halt genau das mit seinem Hund und seiner Frau passiert ist. Und ich fand den Hauptcharakter einfach so sympathisch, weil er eigentlich, weißt du, er hat keinen Bock mehr auf dieses ganze Ding. Er hat sein Leben lang Leute umgebracht, ist der krasseste im Game und will einfach sagen, hey, Mic drop, ich mir raus. Und wird immer wieder reingezogen, will eigentlich gar nicht, aber muss sich dann da durchkämpfen und zieht's dann durch und macht das dann auf eine Art und Weise und denkst, yo, man merkt, du hast keinen Bock, aber man merkt auch, du hast irgendwie doch Bock, weil dich nerven einfach alle und irgendwie konnte ich mich mit dieser diesen Situation sehr gut irgendwie identifizieren. Dachte mir, ja, ich kann verstehen, warum du gerade so pisst bist und ziehst durch, hau sie alle weg. Und dann ja, kriegst du halt genau das und er macht nichts anderes.
Ja, und mich kriegen halt auch immer so Filme, wo der Hauptcharakter einfach der krasseste überhaupt ist. Ich brauche das nicht, diese Dramatik drin. Ich brauche kein aristotelisches Drama mit irgendwie, jetzt ist der große Fall und alles ist, geht nach unten und jetzt damit man wieder mitleidet und dann auf einmal kommt der Aufstieg am Ende. Das brauche ich nicht. Von mir aus kann er von Anfang an der geilste Typ sein und läuft durch den Film und ist am Ende immer noch der geilste Typ. Dann habe ich immer noch Spaß gehabt. So, also nicht jetzt immer, aber ich finde das, irgendwie mag ich das, weil das fand ich auch bei den Filmen eben cool, dass die nicht künstlich in meinen Augen irgendeine Dramatik erzeugt haben. Dieses, oh nein, wird er es überleben? Nein, du weißt, natürlich überlebt es. Es ist halt fucking John Wick. So, natürlich überlebt er das. Und das fand ich halt irgendwie cool, dass man gar nicht erst in dieses, weiß ich nicht, pseudo-erzeugte Gefühlsgedöns kam, sondern es war irgendwie alles relativ echt, was man dabei gefühlt hat. Dieses, oh krass, hat er eben gerade den Bleistift ins Auge gesteckt. Das war echt. Und auch das, oh shit, Mann, der Hund ist echt süß gewesen. Das ist auch traurig. Das ist auch echt. Und nicht irgendwie, so, wir wollen jetzt, dass du das spürst hier, lieber Zuschauer. Also, sei traurig. So. Das fand ich irgendwie auch nett.
Ich finde, die haben es cool geschafft, viele so menschliche Aspekte halt einfach im Film wieder aufzugreifen. Sei es dieses Hotel, wo auf einmal so Prinzipien gelten und hält sich einfach dran und hat so einen gewissen Kodex, den man halt auch einhält. Und das fand ich ganz cool an sich schon. Und dann hast du immer die einzelnen Charaktere da drin gesehen, die halt, wie du gesagt hast, jeder war irgendwie cool und jeder war aber irgendwie doch anders. Und die einen waren, weiß ich nicht, so die super korrekten, so wie dieser Typ am Empfang, der immer so, weiß nicht, nach seinem Skript arbeitet und immer schön seinen Prinzipien folgt. Da hast du ein paar Leute, die dann irgendwie dann doch so sich versuchen, dann durchzuschlängeln und dann die Regeln des Hotels auch brechen. Und dann merkst du, wie auf einmal der Druck quasi alle gegen den Hauptcharakter ihn dazu zwingt, auch gewisse Regeln zu brechen, weil er sonst halt um sein Leben bangen muss. Und das waren so übertriebene Situationen, die aber dann auch an Alltag erinnern, wo du dir auch jeden Tag ja die Frage stellst, ja, ist das richtig, das zu tun oder nicht? Und kann ich das? Und wie groß der Druck auf mich selbst? Und ich fand, diese ganzen übertriebenen Szenen haben dann irgendwie dann doch irgendwie dieses Menschliche immer rausblicken lassen. Und dieses Dilemma, was du vielleicht Tag ein, Tag aus halt auch hast in Alltagssituationen, irgendwie dann auch irgendwie spürbar gemacht. Und deswegen hat mich der Film auch irgendwie gepackt, weil ich dachte, ja, ich kann total gut nachvollziehen, dass du jetzt wirklich überlegst, in dem Hotel doch jemanden umzubringen, weil sonst muckst die dich halt ab. Und was tust du jetzt, links oder rechts?
Oder die lassen die ganze Welt untergehen und du bist vielleicht der Einzige, der es quasi verhindern kann. Aber nur, weil du dich an irgendeine Regel hältst, gehst du das Risiko ein, dass ganz viele Menschen sterben, so Utilitarismusgedanke und so. Ja. Und was ich noch spannend fand, das hat Chiara gesagt, das ist mir auch dann aufgefallen, aber ja, finde ich ganz passend, dass es ein Film ist, der halt endlich mal vernünftig weibliche Charaktere, auch starke weibliche Charaktere und so einführt und die auch einfach cool sind und nicht irgendwie, oh, ich muss gerettet werden, sonst irgendwas, sondern die halt irgendwie cool sind und nicht. Also man achtet gar nicht, man achtet nicht drauf, oh, das ist jetzt die Frau, die hat diese typische Rolle, oh, das ist der Mann, die hat die typische Rolle, sondern es ist einfach so, ja, es sind halt Menschen, die in diesem Film sind und das war irgendwie cool. War das eigentlich Halle Berry? Ich hab's nicht nachgeguckt.
Ich glaube, ja. War das Griechenland oder wo? Oder
mit den Hunden. Das war doch Casablanca und da ich natürlich weiß, wo Casablanca ist.
Aber ich würde es jetzt aufs Kolosseum. Waren die nicht irgendwo in Rom oder so?
Der Fluchtort, das ist Casablanca. Und ich weiß natürlich, dass das existiert.
Ja, irgendwo.
Irgendwo. Mit Rom war das, wo er die Dings getötet hat. Wo er das Ratsmitglied getötet hat, die Frau.
Ach so.
Die okay. Halle Berry war die mit den zwei Hunden, weißt du? In Casablanca, die dann da.
Ach, war das nicht irgendwo in der Wüste?
Genau. Casablanca.
Das Weiße Haus. Ja!
Ja! So viel zu John Wick. John Wick, tiefgründig analysiert. Stumpfer Actionfilm oder doch was für die ganze Familie? Will mal quatschen.
Solange die Familie aus zwei Erwachsenen besteht, geht das klar.
Ach, schön. Ja.
Und sonst so? Was macht's Leben?
Ja. Nee, eigentlich alles super. Ich muss nur gerade, ich verbringe gerade damit eine Leistungskursklausur zu planen für einen Leistungskurs, der vorher noch nicht eine richtige Klausur geschrieben hat in einer gewissen Form. Mhm. Und dadurch ist es mega schwer einzuschätzen, auch gerade in der jetzigen Zeit. Das heißt, sie haben voll wenig Unterricht gehabt. Das heißt, du darfst auch nur darüber schreiben, was du quasi mit denen gemacht hast. Ja. Und jetzt befinde ich mich in so einem Ultra-Zwiespalt zwischen, man schreibt eine vernünftige Leistungskursklausur, damit die auch mal lernen, wie eine richtige Klausur aussieht. Mhm. Und naja, aber eigentlich ist es gerade eine merkwürdige Zeit und alle schreien eh von den Dächern, naja, ach komm, verschenkt die Noten. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen merkwürdig, weil es einfach nicht so leicht ist. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, konsequent, das ist jetzt der Ende der Reihe, da kann ich jetzt die coole Klausur schreiben, fertig ist die Nummer, ich kann das voll vertreten. Sondern es ist mehr so, okay, unter den Bedingungen kann ich das und das vielleicht so machen. Das heißt für mich, ich muss halt nachher bei der Bewertung so ein bisschen gucken. Also ich werde die Klausur jetzt normal schreiben, so dass die halt auch ein bisschen checken, wie es so im Abitur sein kann. Und muss dann halt den Erwartungshorizont ein bisschen anpassen im Zweifel. Wenn jetzt quasi keiner das hinkriegt, dann ist es natürlich nicht das Problem der Klausur. Nicht das Problem der Schüler, sondern das Problem der Klausur. Dann ist halt klar, okay, da war die Erwartung von mir dann vielleicht zu hoch. Und dann muss ich halt sagen, okay, wenn das so die Schülerantworten sind, dann gucken wir mal, okay, wie man da mit den Punkten wo ansetzt. So, ich glaube, nur so macht das Sinn, weil in der jetzigen Zeit so eine objektiv reliable, valide, um die ganzen Testkriterien anzuwenden, Klausur zu stellen, ist einfach nicht realistisch. Und ich glaube, da darf man wie immer in der jetzigen Zeit alles nicht zu ernst nehmen und einfach mal gucken, dass man da ganz gut durchschaukelt, um trotzdem aber nicht irgendwie mit Noten um sich zu werfen und trotzdem nicht zu vermitteln, naja, okay, ist alles scheißegal, sondern hey, so könnt ihr ein bisschen was lernen, von der Klausur wenigstens, und so kann die aussehen und ihr wisst, was auf euch zukommt. Das ist gerade so ein bisschen mein Zwiespalt. Alles andere klappt gut. Die ganze E-Learning-Kram klappt wunderbar. Und ab nächste Woche rollieren, auch so ein tolles Wort von irgendeiner Ministerin, kommen die Klassen jetzt wieder in die Schule. Und das wird ganz witzig. Ich werde mich ein bisschen als Klassenlehrer ausprobieren dürfen, in Vertretung und so. Cool. Und aber auch das, es ist halt eine Stunde in der Woche, die ich morgens dann mit denen habe, mit der halben Klasse. Keine Ahnung, was man da macht. Das ist dann so, hey, seid ihr gut angekommen? Wie geht's euch so? Alles klar. Weil, sind wir ehrlich, es wird jetzt bis zum Sommer, es wird nicht viel laufen. Selbst wenn die Schüler da sind, es ist halt, okay, die Mathelehrer werden vielleicht und die Englisch- und Deutschlehrer werden vielleicht noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Notfallrettung betreiben. So nach dem Motto, ey, bitte, bitte, das müsst ihr auf jeden Fall verstanden haben. Das können wir jetzt noch mal kurz wiederholen, das kann ich euch erklären. Aber mehr wird da nicht laufen. Und das ist halt eben so. Und das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Dann ist es auch okay.
Ja. Aber immerhin bewegt sich was so ein bisschen. Also noch vor ein paar Wochen erinnere ich mich noch daran, war es so dieses Bild, okay, wird es jemals wieder normal sein? Wann geht's wieder los? Wie kann das überhaupt funktionieren? Und jetzt habe ich das Gefühl, man nähert sich so ein bisschen dem Ganzen an, man probiert Sachen aus, rolliert, wie auch immer.
Den einzigen Vorwurf,
hört sich immer nach Fortschritt an, so das bei mir so ankommt.
Ja, voll. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon besprochen haben, aber privat, weil Willi und ich da unterhalten uns manchmal auch privat. Ich weiß nicht, ob das klar ist, dass wir nicht nur eine Geschäftsbeziehung haben. dieses rollierende System wird ja, kannst du ja so zwei Interessensgruppen hast du ja im Prinzip. Einmal die Eltern, die sagen, hey, so Betreuungsprobleme und so und naja, und ich habe auch Sorge, dass mein Kind nicht mehr weiter mitkommt und so weiter und so fort. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du quasi diesen schulischen Aspekt, so wir wollen die Schüler auch noch mal sehen und wir wollen denen auch noch ein bisschen was mitgeben und so weiter. Und uns nachher nicht vorwerfen lassen, ja, natürlich bleibt mein Kind jetzt in der 7. Klasse hängen, weil die hatte ja letztes Halbjahr auch keinen Unterricht. Und dieses rollierende System ist halt leider so, also das ist so in meinem Kopf zumindest noch das Problem, vielleicht habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber es ist nicht immer der gleiche Tag. Das heißt zum Beispiel, die Klasse, wo ich jetzt Klassenlehrer bin, die kommt nächste Woche Donnerstag in der ersten, also kommt Donnerstag in die Schule, danach die Woche Mittwoch, danach die Woche irgendeinen anderen Tag, so. Das heißt, für die Eltern ist es ja immer noch nicht zu planen. Du kannst immer noch nicht sagen, ja, okay, jeden Dienstag oder jeden Donnerstag, so. Das heißt, jetzt musst du auch irgendwie so gucken, dass du dir dann auch noch die richtigen Tage irgendwie frei nimmst. Und wenn du nicht nur ein Kind hast, sondern irgendwie, sag ich mal, zwei, drei, die in so einem rollierenden System agieren, das ist ja dann quasi noch stressiger, als wenn es nicht so wäre. So, dann musst du das eine Kind irgendwie da hinbringen und dann musst du zwei Tage später das andere Kind nach da bringen und wieder abholen und so. Und ich glaube, das macht es denen nicht wirklich leichter. Deswegen hätte ich mir, haben wir das Podcast gesprochen?
Ich weiß es nicht genau.
Okay, weil deswegen hätte ich mir vorstellen können, aber da gibt es auch Gründe wahrscheinlich, die dagegen sprechen, die ich jetzt einfach nicht sehe, dass man das sagt, wir machen das wochenweise. So, nächste Woche kommen alle Fünfer, die Woche danach alle Sechser, die Woche danach alle Siebener, dann so. Und dann weiß man, okay, dann hat man diese Stufe genauso lang gesehen, wie man die jetzt 6-mal vor den Ferien quasi einbestellt. Aber es kann jeder mit planen. Dann weißt du, okay, jetzt ist eine Woche Vollbeschulung und dann eine Woche und dann halt den Rest gar nicht mehr. Hab ich mir irgendwie so, also als Nicht-Vater, habe ich mir das irgendwie als Elternperspektive irgendwie leichter zu planen vorgestellt und auch vielleicht sogar effektiver, weil du nicht immer eine Woche dann wieder dazwischen hast, bis du die wieder siehst, sondern dann kannst du so ein bisschen aufbauen aufeinander. Aber wahrscheinlich wird es auch Gründe geben, die dagegen sprechen, die mir einfach nur gerade nicht so einfallen. Das wäre aber das System, das ich, glaube ich, gewählt hätte. Ja, aber an sich, ich finde es cool, die Schüler wieder zu sehen. Wird ganz, ganz nett werden.
Sounds gut. Sounds gut.
Ja.
Also, erst, was mir durch den Kopf geschossen ist, aber es wäre jetzt reine Spekulation, ist sowas wie, keine Ahnung, vielleicht will man auch so eine gewisse Kontinuität jetzt wieder reinbringen. Nicht, dass es so, du hast einen Block, eine Woche Schule, dann bist du wieder wochenlang wieder gar nicht mehr in dem Kontext unterwegs. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man sich überlegt hat, wie kann man, wenn es dann doch wieder zu einer zweiten Welle kommt, auch in der Schule, dass da noch was ausbricht, wie kann man das vielleicht irgendwie eindämpfen, wenn man sagt.
Fair geschalten, so, dass halt jeder mal zumindest da war, meinst du? Und nicht dann die Woche der Achter wegfällt, so?
Ja, oder irgendwie sowas wie, keine Ahnung, wenn es dann ausbricht, dann wissen wir, wer alles wann da war und können das dann unterbinden. Das ist nicht nur eine ganze Stufe, die dann irgendwie, ach, ich keine Ahnung. Also,
ja.
Wie du gesagt hast, man kann sich, glaube ich, da so viele Szenarien mal überlegen und was, aber ja, nee, das gibt auch nicht so viel Sinn. Naja, wie auch immer.
Egal. Aber grundsätzlich finde ich es noch kurz eine, zwei Sachen zur Schule vielleicht spannend zu sehen, dass ich das Gefühl habe, dass die Schüler das schon ziemlich gut hinkriegen, so mit dem Abstand halten und diesem ganzen Hygieneregelkram, weil man könnte ja, man wusste es ja nicht so genau, ne? So wie bei Lehrern oder wie bei allen Menschen, die man draußen so sieht, in den Kölner Karten oder so möglicherweise. Da weiß man ja nicht so ganz, kriegen die das ganz gut hin oder sind das einfach alles Vollidioten? Und das würde ich jetzt Schüler nicht ausnehmen wie alle anderen Menschen. Und ich muss sagen, dass sie das echt ziemlich gut hinkriegen, dafür, dass sie eben Schüler sind und man ja aus so einer möchte gerne erwachsenen Perspektive schnell so sagt, ach, die Schüler, nee, die nehmen es eh nicht ernst und die kriegen es ja eh nicht. Und so, wenn man auf den Pausenhof guckst, die stehen in der Regel echt tatsächlich mit 1,50 Meter Abstand da rum und so, ohne dass jetzt ein Lehrer da hingeht und sagt, Entschuldigung, ihr müsst aber leider 1,50 Meter Abstand nehmen. So. Und klar gibt's aber da auch wie bei jedem anderen Menschen mal Situationen, das ist halt da witzig zu beobachten. Dann stehen die so 1,50 Meter da und dann gehen die aber durch die Tür und gehen halt so nebeneinander durch die Tür, weil die verchecken, wer quasi zuerst durchgehen will. Und dann merkt man so, und danach denken die so, ah, scheiße, so. Und dann ist halt passiert. Das heißt, ich glaube, es ist unvermeidbar, nicht bei Schülern, sondern generell bei uns allen in der Gesellschaft, dass diese Situationen entstehen, wo, wenn einer quasi in irgendeiner Form krank ist, der andere auch krank wird, ob man das will oder nicht. Aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, dass wenn man quasi bewusst darüber nachdenkt, dass die meisten Menschen vielleicht doch richtig handeln oder jetzt nur die Schulperspektive, dass die Schüler richtig und sich cool verhalten. Wo ich dann manchmal finde, dass sich dann so Leute, die ich hier so draußen beim Einkaufen sehe, vielleicht eine Scheibe von abschneiden sollten. So von den Schülern, was ja auch nicht so häufig vielleicht die gängige Meinung ist. Naja, das wollte ich nur mal sagen, dass, weil man ja immer so von außen kann man ja immer schlecht beurteilen, so wie machen das die Schüler eigentlich in der Schule und so. Und ich bin gespannt, wie es jetzt, wenn die Kleinen kommen, weil es sind ja gerade nur Q1er und EFler da, also 10er und 11er. Wenn jetzt so 5er da sind, bin ich mal gespannt, ob wie die das hinkriegen, ob die das vielleicht voll gut hinkriegen, weil die so voll eingeimpft bekommen haben, ihr müsst so und so, und die so voll hörig sind, oder ob die so, ach, ich bin einfach so unbedarft und denke nicht viel über alles nach und genau, und ich eskaliere halt komplett. Ja. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Aber genau, selbst da merkt man aber ja auch, dass Lehrer diese Fehler machen und alle anderen eben auch. Deswegen finde ich, darf man und muss man das vielleicht denen noch mehr verzeihen als dann vielleicht den Erwachsenen. Und ja.
Ich glaube, das muss er auch erstmal lernen. Also diese 1,50 Meter und dann, wie du beschrieben hast, so eine doofe Situation wie, was mache ich denn, wenn eine Tür da ist? Wer geht zuerst? Warte ich da? Habe ich die Zeit? Also, das macht man halt vielleicht ein paar Mal falsch, aber irgendwann mal macht es ja auch Klick, gerade wie du gesagt hast, dann passiert dir das und dann denkst du, oh, das war jetzt irgendwie doof. Und dann siehst du den Fehler und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Und, also, man sollte ja auch ein bisschen Raum für Übung und fürs Lernen auch dann lassen, gerade wenn man in der Schule unterwegs ist.
Das Schlimmste wäre dann wieder dieses Verurteilende, dass danach sofort jemand hingeht und sagt, du hast aber nicht, ich wusste immer, ihr kriegt es nicht hin oder sonst irgendwas, sondern na, die Leute checken es dann meistens vielleicht sogar selbst, ohne dass halt irgendwer die ankacken muss in irgendeiner Form. Ja. Und was gibt bei dir?
Nicht viel.
Arbeit,
wie immer. Mein Tag ein bisschen umgestellt. Steht jeden Morgen 5 Uhr auf.
Stimmt! Ja, so nebenbei. Willi, der sonst immer bis 11 Uhr schläft und keine Ahnung, ist auf einmal der um 5 Uhr Aufsteher.
Ja. habe jetzt Montag damit angefangen. Heute war meine einzige Ausnahme. Heute habe ich ein bisschen länger geschlafen, weil mir auch, ehrlich gesagt, alles wehtut. Weil jetzt Knochen sind kaputt und jeden Tag
dann direkt laufen gegangen. Was machst du denn im genau.
Also mein Tag startet wie folgt. Ich stehe auf, trinke einen Kaffee, trinke ein bisschen Wasser, ziehe mich an und gehe erstmal so eine halbe Stunde bis eine Stunde laufen. Komme ich nach Hause, bisschen dehnen, vielleicht manchmal ein bisschen so zu Hause Training, dann duschen, frühstücken und zur Arbeit gehen. Das heißt, ich stehe um 5 Uhr.
Dann haben wir quasi 7.
7:30 bin ich auf der Arbeit.
Okay.
Ungefähr kurz Viertel vor 8, irgendwas so in diesem Zeitfenster. Ja, und dann arbeite ich so bis 5, 6, komme nach Hause, mach ein bisschen Kram und gehe dann um 9 ins Bett. Dann werde ich meine 8 Stunden. Das mit dem um 9 ins Bett gehen funktioniert leider noch nicht so gut. Ich glaube, da muss ich so ein bisschen Routine finden. Aber das wäre so mein Traumszenario, wenn ich das gut hinkriege, dass ich so um 8 im Bett liege, um 9 schlafe ich ein, kriege meine 8 Stunden Schlaf, habe dann quasi über den Tag, also habe morgens quasi mein ganzes Sportprogramm abgearbeitet. Kann dann aus von der Arbeit nach Hause kommen, einfach noch ein bisschen chillen und dann wieder ins Bett gehen. Dann ist so mein neuer Rhythmus, den ich versuche jetzt irgendwie hinzukriegen. Aber mal schauen.
Das ist witzig, man könnte, wie soll ich sagen, böse Zungen könnten behaupten, du strukturierst deinen Tag noch mehr darum, dass die Arbeit einfach der Mittelpunkt ist. Weil wenn du quasi jetzt, weil sonst könnte man ja vorher mal sagen, so am Abend hat man dann die Freizeit, dann guckt man Serien, dann macht man Dinge. Und so, und jetzt optimierst du gerade quasi so, dass du morgens deinen Sport erledigst, dich frühstückst, so quasi gestärkt für die Arbeit bist, so. Und dann kommst du abends nach Hause. Und eigentlich ist das Ziel dann, möglichst ruhig, beruhigt und gechillt ins Bett zu kommen, um wieder schlafen zu gehen, damit du quasi wieder in diesen Modus kommst. Gar nicht kritisch gemeint. Ich find's total spannend, weil ich bin ja auch ein großer Fan von verrückten Arbeitszeiten in einer gewissen Form, dass ich ja auch sage, ich arbeite am besten nachts um 12, so, weil da fuckt mich keiner mehr ab und so. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so cool. Um 5 Uhr morgens hast du halt nicht schon 17 Nachrichten, die dir sagen, ja, tu doch dies und tu das, und du hast keine Ausreden, sondern du sagst einfach, ja, okay, es ist 5 Uhr, niemand ist wach, ich kann jetzt aber laufen gehen, niemand nervt mich, so. Und dann gehe ich auf die Arbeit, hab schon dieses Gefühl von, hey, ich habe also alles, was ich heute schaffen wollte, habe ich eigentlich schon geschafft. Jetzt ist einfach nur noch Arbeit und heute Abend ist halt das, was halt noch so ansteht vielleicht. Und das finde ich irgendwie, also ich kann mir das gut vorstellen, warum das gut funktionieren kann, so für den Kopf.
Also das Problem, was ich die letzten Wochen sonst beobachtet hatte, was mich auch dazu getrieben hat, war
Bist du fett geworden?
Nee, also es waren zwei Dinge, die irgendwie wichtig waren. Zum einen wollte ich das mit dem Fasten irgendwie beibehalten. Und ich wollte gucken, dass ich irgendwie halt mein Sportprogramm irgendwie nicht schleifen lasse.
Nur für die neuen Zuhörer, also du meinst so Intermediate Fasting, ne? Du meinst jetzt nicht irgendwie, du fastest von
irgendwas. Also nicht jetzt religiös getrieben, sondern dieses 16-8-Prinzip. Mein Problem war tatsächlich in den letzten Wochen, dass dadurch, dass ich halt so viel Zeit auf der Arbeit verbracht habe, dann halt entweder abends nach Hause kam, sehr spät, und dann erst was gegessen habe und dann irgendwie mit vollem Magen wie Sport echt eine Vollkatastrophe war. Gerade laufen ist dann halt echt schwierig. Oder alternativ war es halt so, ich war dann irgendwie spät zu Hause, so zwischen 6 und 8 oder was, hab dann erst Sport gemacht und hab dann erst was gegessen und war dann irgendwie mit, weiß nicht, um 10 mit dem vollen Magen, dann irgendwann um 11 oder so war ich dann im Bett und war mein Schlaf auch für den Arsch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich meinen Sport jeden Tag irgendwie abhake und das quasi in den Fokus setze und dass ich quasi dann auch nicht mit dem vollen Bauch irgendwie ins Bett gehe, weil ich dann auch gemerkt habe, dann schlafe ich halt einfach nicht so gut. Und deswegen habe ich das komplett gedreht und gesagt, ich ziehe halt quasi Sport vor, mache das zu der ersten Sache am Tag, dann habe ich es auf jeden Fall erledigt, dann habe ich keine Ausrede mehr am Abend von wegen, oh, ich bin heute so müde oder ich habe nichts gegessen, ich bin zu hungrig und bla, sondern ich weiß einfach, was ist meine Ausrede, ich mache den Sport morgens und dann ist es erledigt. So. Das heißt, das ist Prio. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, gut, dann führe ich halt das Frühstück wieder ein, was ich halt vorher nie gemacht habe, um halt diese 16-8-Stunden-Regel einzuhalten und habe dann halt auf der Arbeit ein tolles Mittagessen irgendwie, dass ich dann von der Arbeit nach Hause kommen kann. Ich muss mich also nicht mehr um Essen kümmern. Ich muss also nicht mehr irgendwie Sorge haben, dass ich zu spät esse und dann mit vollem Magen ins Bett gehe, sondern esse abends vielleicht nur noch, wenn überhaupt, eine Kleinigkeit, je nachdem. Und habe dann den Rest des Abends einfach nur frei. Und das ist pure Freizeit für mich dann, wenn ich dann von 6 bis 9 habe ich dann halt 3 Stunden lang, wo ich mich eigentlich nicht mehr um mich selbst kümmern muss, sondern weiß, alles, was für mich war, also Sport, Ernährung, habe ich abgehakt.
Also das kriegst du auch hin, dass dann quasi keine Arbeit mehr abends da ist, also Real Talk. Oder
bist du das abends pendelt noch so ein sich gerade noch so ein bisschen ein. Okay. Ich merke halt auch, dass ich dann abends super müde werde, weil ich dann merke, okay, du bist halt, wenn du so 5 Uhr morgens wach bist, dann ist halt irgendwann mal auch
zu. Stimmt. Ja.
Und ich gucke halt, dass ich dann einfach dadurch, dass ich auch ein bisschen früher auf der Arbeit bin, dass ich einfach da Sachen abarbeiten kann und versuche mir den Tag einfach auf der Arbeit ein bisschen anders zu strukturieren, dass ich auch dann irgendwie zeitig auch Feierabend mache. Dass ich dann eben halt
das wäre voll cool, wenn du sagst, ja, hey, ich kann die Arbeit wirklich mal auf der Arbeit erledigen, was ja
genau, das ist
immer ein Problem ist bei dir in der Branche.
Genau, und das versuche ich gerade so ein bisschen einfach neu aufzusetzen und ein bisschen zu experimentieren, ob das halt für mich dann auch besser klappt. Und jetzt die erste Woche war echt cool, hat sich gut angefühlt. Ich merke halt nur, ich muss so ein paar Sachen noch feinjustieren, die aber dann hoffentlich in den nächsten Wochen sich irgendwie einpendeln werden. Und ich habe halt dadurch, dass ich die erste Woche halt eben noch neu war, mein Körper sich noch nicht so wirklich dran gewöhnt hatte, habe ich es aber nie geschafft, vor 11 ins Bett zu kommen. Hatte also im Schnitt irgendwie 5-6 Stunden Schlaf und habe halt heute gemerkt, okay, wow, das ist komplett Fritte. Und deswegen habe ich dann heute noch ein bisschen länger gepennt. Und morgen geht's dann wieder los mit der Routine. Und ich hoffe, dass mein Körper sich dran gewöhnt, dass ich dann auch wirklich so gegen 8-9 auch den Schlaf finde, den ich brauche. Und wenn sich das in den nächsten Wochen so als, weiß ich nicht, es gut anfühlt, dann überlege ich es beizubehalten, wenn ich merke, nee, das funktioniert für mich einfach nicht, dann war es ein schönes Experiment und Haken dran.
Ja, ja, ich drücke dir vor allem die Daumen, dass dein Körper das den täglichen Sport quasi durchhält. Und weil irgendwann werden, also du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass mir eben, dass dein Sprunggelenk heute ein bisschen wehtat und so, da wird es immer irgendwelche körperlichen Rückschläge kommen und dann ist, glaube ich, die hohe Kunst, dann so zu adaptieren, dass nicht alles, was davor war, wieder kaputt ist, dass man sagt, ja, es waren jetzt irgendwie 2 coole Wochen und das war's, sondern dass man dann halt so sagt, okay, was für coole Sachen kann ich mir im Beibehalten? Ist es das frühe Aufstehen? Ist es das Essen? Ist es der Sport, aber dann halt vielleicht ein anderer Sport, dass man mehr variiert oder keine Ahnung, ne? Da kann man halt, ne, so Justierung vornehmen, die dann vielleicht trotzdem diesen Spirit, den man dabei sich für sich entdeckt hat, den man cool fand, weiter behalten kann, und genau, und trotzdem den Körper nicht schrottet.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie was ich jetzt in den nächsten Wochen herausfinden muss. Ich habe das ja noch nie gemacht, dass ich wirklich täglich dann auch irgendwie laufen war. Das war jetzt die erste Woche, wo ich es mal bis, wie gesagt, dann gestern und heute durchgezogen habe, weil ich dann gemerkt habe, okay, das Sprunggelenk meldet sich gerade. Aber das war zum Beispiel auch gestern ganz cool. Ich bin aufgestanden, habe 20 Minuten Yoga gemacht, dann noch 10 Minuten irgendwie Bauchworkout. Weil ich gedacht habe, okay, du bist halt wach. Was machst du, was die Nachbarn irgendwie nicht nervt? Irgendwie, was nicht zu laut ist in der Wohnung.
Kein Hit. Und,
genau, ein kleines Hit-Workout.
Ja. Und Jumping Squats.
Das hab ich tatsächlich den Tag davor gemacht, abends noch, so ein Mini-Workout. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Jumping Squats und Burpees haben wahrscheinlich mein Sprunggelenk echt nochmal belastet, was nicht so smart war. Möglich, aber das war so eine Erkenntnis zu wissen, okay, wenn ich dann jeden Tag laufen gehe, dann sollte ich nicht nochmal irgendwelche anderen Übungen machen, die dann nochmal auf die gleichen, weiß ich, Knochen oder Gelenkstrukturen irgendwie einwirken. Und so experimentiere ich dann jetzt ein bisschen für mich rum. Habe auch dann, so, weiß ich nicht, ich habe die ersten paar Tage, habe ich echt lange Läufe gehabt noch, mit über 10 Kilometern. Dann bin ich runtergegangen auf 6 Kilometer, um einfach zu gucken, gut, du hast dann trotzdem was gemacht, aber du ziehst das halt nicht in die Länge, sondern läufst vielleicht ein bisschen schneller. Und so experimentiere ich dann auch so mit so Dingen, merke dann auch Tag für Tag, okay, passt das in der Reihenfolge? Sollte ich da vielleicht auch einen Pausentag einbauen? Aber das kann ich ja erst herausfinden, wenn ich es dann mal probiert habe. Und in der Phase bin ich gerade einfach mit dem Ausprobieren und Feinjustieren.
Wenn Willi seinen Körper nicht modifizieren kann, muss er eben seinen Tagesablauf modifizieren und seine gewohnten Strukturen brechen.
Genau. Bis 2077, bis ich dann irgendwie die Mr. Silverhand werden kann, weil das ist mein Endgoal.
Ja. Nee, das fand ich gerade ein schönes Bild, weil exakt, das ist ja so ein bisschen das, ne? Ob man sich jetzt quasi irgendwelche Gehirnlayer drauflegt, ist ja quasi vergleichbar, nur dass es halt nicht eine biologische Veränderung vielleicht ist, sondern es ist halt eher eine, okay, wie kann ich meinen Tag vielleicht umstrukturieren, so modular zusammensetzen, ich schiebe einfach den Sport mal an den Morgen und probiere mal das und mach mal dies und guck mal, was mir einfach davon gut gefällt.
Ja. Ich habe halt einfach die Sorge, also warum war ich, was war mein Antrieb, ich habe halt auch gemerkt, in dieser stressigen Zeit auf der Arbeit, auch Corona-bedingt, habe ich halt gemerkt, okay, verdammt, ich habe halt gar keine Routinen mehr. Und was bei mir dann immer runterfällt, ist dann leider halt Sport oder halt, weiß nicht, Ernährung, Schlafqualität. Das sind also diese Aspekte, die dann immer darunter leiden direkt. Und da ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt einfach so weitermache, dann kann ich zwar hoffen, dass es sich wieder einpendelt. Oder ich nehme es halt selbst in die Hand und probiere Dinge aus, von denen ich dann weiß, wenn es klappt, dann habe ich auf jeden Fall ein paar Aspekte irgendwie wieder gerettet. Und da dachte ich mir, okay, Sport, Schlaf, Ernährung sollte irgendwie sitzen. Sonst wirst du irgendwann mal fett und kriegst irgendwie, weiß ich nicht was. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich darf dem das Ganze nicht irgendwie dem Zufall überlassen und mich treiben lassen. Kann mich bei anderen Aspekten im Leben treiben lassen, aber nicht, wenn es um halt, weiß nicht, die Basics geht, die sollte ich in den Griff bekommen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt probier es mal aus, stell es um und beobachte, was passiert.
Ja, und selbst wenn es jetzt nur einen Monat oder so hält oder 2-3 Wochen, dann ist es ja auch erstmal okay, dann hast du trotzdem erstmal ein bisschen was getan und dann macht man in 3 Monaten wieder irgendwas und so. Also so ist ja vollkommen in Ordnung. Dann machst du immer noch mehr als andere Leute wahrscheinlich. Und ich glaube, wichtig ist dabei immer, dass man da nicht in Selbstvorwürfe gerät, wenn man dann bestimmte Dinge nicht macht, wie du jetzt gesagt hast. Du hast heute einfach länger gepennt. Ja, ist dann so. Dann ist nicht auf einmal alles kaputt und alles umsonst gewesen und sonst irgendwas, sondern ja, ist halt dann so. Meine Güte, du bestimmst ja selbst, was du cool findest und was nicht. Ja.
Es gibt diese eine Regel irgendwie, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, die halt super hilfreich ist bei sowas, die dann besagt, hey, es gibt immer für jede Gewohnheit, die du versuchst anzueignen, gibt es halt immer die Möglichkeit, einen Tag mal eine Ausnahme zu machen. Sei es bei Ernährung, sei es jetzt da irgendwie jeden Morgen kalt duschen zu gehen oder halt wirklich dann auch um 5 Uhr morgens aufzustehen. Also wenn du es brichst für einen Tag, ist es legitim. Solange du am nächsten Tag wieder das Ganze wieder auffängst. Also wenn es mehr als ein Tag wird, dann neigt man halt dazu, die Gewohnheit dann wegzuschmeißen, weil dann ist es so, dann kommt die alte Gewohnheit schnell durch, weil die nimmt schnell überhand. Aber so ein Tag ist legitim, weil du, solange du am nächsten Tag wieder damit anfängst, brichst du nicht aus diesem Muster komplett raus und es schießt dich nicht aus der Bahn. Und das ist für mich immer so der Moment, wenn ich morgens auch manchmal denke, boah, nee, jetzt noch mal kalt duschen, ich fühle mich gerade nicht gut, dann lasse ich es einen Tag mal sein. Aber guck, dass ich am nächsten Tag wieder das Ganze wieder anfange, dann bleibe ich irgendwie doch im Rhythmus. Und dieser Cheat-Button, dieser Joker, den man dann zieht, ist echt ganz gut eigentlich. Weil dann ist man eben nicht zu streng zu sich selber und gönnt sich dann auch mal, wenn es halt nicht passt, dann, weiß ich nicht, eine Ausnahme. Und das ist dann trotzdem okay. Man ist mit sich selbst dann trotzdem im Reinen. Und ich glaube, das war für meinen Kopf auch wichtig, wenn es darum ging, neue Gewohnheiten zu adaptieren, diesen Joker zu haben einfach.
Ich glaube, das ist auch immer das Wichtige, dass man sich im Kopf behält, das macht man halt eben für sich und nicht für andere. So, weil wenn jetzt andere dann dein Verhalten beurteilen würden, würden wir natürlich sagen können, ja, jetzt hat er es aber nicht gemacht. Ja, aber ist ja scheißegal. Also das ist ja eine Sache, die man zum Glück dann für sich eben tut und nicht ich will ja das und das, irgendwie andere wollen, dass ich das und das erreiche, dafür muss ich jetzt, sondern jeden Tag aufs Neue steckst du dir ja vielleicht ein neues Ziel oder sagst, hey, ich find's einfach gut, wie es gerade läuft und das ist ja vollkommen in Ordnung. Deswegen. Ja. Cool.
Yes, yes, ja.
Yes, yes, ja. Wird das Wetter heute gut oder nicht? Ich finde, die Sonne scheint gerade so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ist heute Gartenzeit oder nicht Gartenzeit?
Kann man machen.
Why not?
Okay. Ja. Ist bewölkt, aber warum nicht im Garten chillen? Schön frische Luft.
Okay.
Was wenn du das sagst,
gehst du in den Garten? Gehe ich gleich in den Garten. Vielleicht gehe ich gleich in den Garten. Mal gucken. Da werde ich ein bisschen Moodle-Aufgaben bewerten. Yes.
Nice.
Alrighty.
Goodie.
Dann sind wir heute am Ende. Ich überlege gerade ganz schön schon Titel. Cyberpunk. John
Wilma 2077.
Boom. Okay, wir überlegen jetzt. Schönen Tag euch. Ciao, ciao.
Peace out.